Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Ich dich auch, Countdown läuft.
Das ist definitiv die letzte Folge im Jahr 2024.
Ich wollte eben schon 25 sagen, das wäre es gewesen.
Dann hätten wir sie etwas später veröffentlichen müssen, damit es auch stimmt.
Also, nee, die letzte Folge für jetzt 25.
Das ja, meine ich ja, die hätten wir dann im Januar veröffentlichen müssen, weil wir können ja jetzt nicht in 24
schon. Ja, im Januar 26.
Ja, oder wenn wir 25 keinen Podcast mehr machen wollen.
Freunde, ey.
Ja, aber ich glaube, es gibt eine Menge Hörer und Hörerinnen, die sich freuen, wenn das so wäre.
Nee, es ist ja auch schön, ne? Das Feedback ist ja auch, okay, jetzt.
Es ist ja auch schön, dass
jetzt
sie
sich freuen
würden. Jetzt
fangen die schon wieder an, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Nee, es ist ja schön, wie gesagt, dass so viele uns ja auch hören wollen und wir auch mal das Feedback kriegen, oder wie gesagt, da auch entsprechend an Feedback kriegen, ja, und dann, wie gesagt, das letzte Mal hatten wir so kurz angesprochen, ja, nicht, dass dann wieder irgendeiner meint, ja, wir würden uns hier ständig irgendwie selbst auf die Schultern klopfen. Wie gesagt, ich freue mich ja immer über Feedback. Wie gesagt, das muss ja auch nicht immer nur ein Lob oder ein Danke sein. Ich nehme ja alles gerne an. Du sagst das ja immer so schön, ja, oder derjenige sich ja auch vernünftig, ja, wie sagst du immer?
Oh, ich weiß es gar nicht, was ich immer sage. Konstruktiv.
Oder nicht ausfallend wird. Oder
ausfallend, sauber,
Kritik
nett,
äußert, genau.
Wertschätzend.
Ist,
oder wie
ja,
auch immer.
Ja, genau.
Respektvoll.
Genau. Das ist ja immer ganz nett.
Ja, ja.
Wie gesagt, von daher ist ja immer schön, ja. Von daher,
ja.
Egal was kommt, nehme ich ja gerne an oder lese mir das gerne auch mal durch. Oder höre mir es auch an, ja, je nachdem. Ich mache ja immer den Witz im Januar, ja, bald ist Weihnachten. Wir hatten jetzt gerade Weihnachten und es ging auch wieder sehr schnell. Und es wird wahrscheinlich auch wieder sehr schnell kommen, ja, weil gerade in meinem Alter, ja, die Jahre, die verfliegen ja so schnell immer.
Leider.
Manchmal zieht es sich auch ein bisschen, aber in der Regel geht die Zeit ja viel zu schnell rum. Und
Ja. So ist es. Das Jahr ging wirklich sehr, sehr schnell vorbei. Muss man sagen. Ja, das ist so.
Ja, genau.
Jetzt wird man ganz melancholisch hier, Ende des Jahres.
Genau,
ja. Ja, und wir machen auch jetzt kein Best-of, was für ein Produkt uns am besten gefallen hat im Jahr 2024. Obwohl ich sage.
Ich weiß sowieso nicht, was ich nennen soll.
Doch, ich habe ein Produkt, was ich wirklich.
Also fängst du Apple, doch jetzt mit an.
Nein, ich gehe jetzt nicht die ganzen Produkte durch, die Apple uns ja vorgestellt hat. Das ist ja auch im Endeffekt langweilig, weil die meisten Hörerinnen und Hörer wissen ja genau, was gekommen ist. Und ich finde das auch ein bisschen sinnlos, dass wir jetzt das Jahr von Apple.
Wie war das gekommen, um zu bleiben?
Ja, dass wir das Hardware-Jahr von Apple jetzt nochmal durchgehen. Ich denke, das haben die meisten im Kopf und wissen genau, was gekommen ist und was nicht gekommen ist. Aber was mir doch extrem positiv in Erinnerung geblieben ist, sowohl privat als auch beruflich, das ist der Mac Mini. Das ist für mich das Produkt des Jahres, das Apple-Produkt des Jahres 2024. Das ist ein sehr, sehr rundes Produkt und für mich auch mal eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass Apple jetzt so positiv einen Treffer landet und so ein großartiges Produkt raushaut. Ich würde fast schon sagen, eines der größten Macs in den letzten 25 Jahren. Von der Innovationsfähigkeit, von der Leistungsfähigkeit, von der Größe, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, sofern man in der Basiskonfiguration bleibt. Und von der Gesamtattraktivität ist das ein wahnsinnig gutes Produkt. Das ist mein Empfinden.
Muss ich jetzt leider sagen, tue ich mir ein bisschen schwer mit.
Okay.
Es ist ein sehr gutes Produkt. Gerade der Mini Pro mit der Leistung, die er bietet, ist, also mehr brauchst du privat höchstwahrscheinlich eher weniger. Du kriegst Leistung satt. Auch wenn man mal guckt, gerade der 4, also ohne Pro, auch ein sehr schönes Gerät. Ja, ich würde persönlich eher zum Pro immer tendieren. Gerade auch wegen auch wenn ich es jetzt wahrscheinlich anfangs nicht unbedingt nutzen würde, beziehungsweise ja noch alte Hardware habe, die ich damit nutze, gerade wegen, aber Thunderbolt 5, um da halt, wenn ich meine Nutzungsintervalle halt gucke, ja, und dann wieder 10 Jahre oder so die Hardware nutze, dann würde ich da lieber ein bisschen in die Zukunft investieren wollen.
Ja.
Und da eher zum Pro tendieren, gerade weil sich über die Nutzungsdauer das wieder relativiert, was halt den Einschaffungspreis betrifft.
Ja.
Leider finde ich das Gerät gerade als Einstiegs-Mac und auch gerade in der A4, also ohne Pro, vom Preis her zwar für das, was du kriegst, interessant, hätte mir allerdings dann gewünscht, und da kommen wir später eigentlich nochmal dazu, dass der Einstiegspreis attraktiver ist.
Noch attraktiver?
Dass wir da wieder hinkommen, wie bei dem ersten oder bei den ersten Mac Minis, dass du da jetzt übertragen bei uns halt einen Preis hättest, $499. Ja, und dann hast du da ein Mini da stehen, idealerweise $449. Ja.
Ja, aber das...
Dass wir da nicht hinkommen heute, okay, auch gerade mit den Entwicklungen, die wir die letzten Jahre hatten, ja. Aber wie gesagt, das ist halt der Grund, warum ich mir da ein bisschen schwer mit tue, weil der Einstiegspreis nach wie vor für den neuen Mac Mini schon, der ist zwar wie im Portfolio günstig, aber da würde ich mir eigentlich einen etwas niedrigen Preis wünschen, um den halt noch attraktiver zu machen.
Ja, das.
Oder hätte ich mir einen günstigeren Preis gewünscht, um den halt, wie gesagt, attraktiver einfach auch zu positionieren. Gerade weil halt immer das Argument kommt, ja. Und wie gesagt, die Idee des Mini ist eine andere. Aber es kommt immer wieder die Argumentation, ich brauche noch Maus und Tastatur. Nee, brauchst du nicht, weil in der Regel hast du das zu Hause stehen, ja, und kannst das von deinem PC, für was es ja früher mal gedacht war, ja, den Einstieg in die Mac-Welt halt zu erleichtern. Du nimmst die Hardware, die du da hast, und tauschst im Prinzip nur deinen Desktop aus.
Das ist der Grundgedanke gewesen vom Mac Mini, genau.
Genau.
Ja. Hat sich ja in der Darreichungsform nichts geändert. Der wird immer noch ohne alles ausgeliefert.
Das nicht, aber preislich und auch gerade beim MacBook Air, wir waren da schon günstiger unterwegs.
Ja, aber wenn ich mir anschaue, was das Gerät leistet und was der für ein Potenzial hat, auch absolut in der Grundausstattung, finde ich persönlich den Preis wirklich sehr, sehr angemessen. Auch dahingehend, dass du ja auch wirklich...
Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen.
Ja.
Ich würde mir oder hätte mir da nur einen günstigeren Einstiegspreis gewünscht.
Ja.
Wir haben den halt nicht. Ist so, ja, was willst du machen? Kannst nicht, wir können es eh nicht ändern. Vor allem ist halt die Frage auch in der aktuellen Marktsituation, was kannst du da noch machen? Wir wissen auch, dass Apple eine Premium-Marke ist. Auch wenn der Mini sich da halt ziemlich alle im Apple-Portfolio mit als einer der günstigsten Rechner einfach, oder gerade im Desktop-Bereich der günstigste Einstiegsrechner halt ist. Um den Einstieg halt gerade für Quereinsteiger oder für, wie gesagt, Wechsler, die halt aus Windows kommen, halt noch attraktiver zu machen, wären da nochmal ein paar Euro günstiger schön gewesen. Wie gesagt, es ist einfach ein Wunsch. Das
ja,
hätte
gut.
ich mir halt jetzt gewünscht.
Ja.
Es ist nicht so, er ist trotzdem, wie gesagt, für das Gesamtpaket, was du kriegst, ist immer noch günstig. Mhm. Klar, wir können dann wieder auf das Upgrade zu sprechen kommen in Bezug gerade auf SSD und RAM. Noch
ja,
ein
gut.
anderes Thema.
Das ist teilweise unverschämt, was Apple da aufruft.
Das wäre das, halt noch so ein Wunsch.
Das ja, kennen wir ja schon, ja.
Dass wir auch da wieder ein bisschen in günstigere Regionen kommen. Mhm. Wir werden nie wieder in die Richtung kommen, was du heute für einen RAM-Riegel bezahlst.
Nein.
Auch wenn die Preise da wieder ein bisschen anziehen vielleicht in Zukunft. Aber wir werden da in diese Region einfach nicht mehr kommen, weil wir auch die Technik einfach nicht mehr haben.
Ja.
Aber dieses extreme Premium, wie es Apple aufruft, da müsste man sich intern auch mal Gedanken machen. Klar, die haben da ein Hardware-Monopol. Du kannst da selbst nichts mehr aufrüsten. Die können da Apothekerpreise aufrufen, wie sie Lust haben. Wir müssen in den Apfel beißen, ja, um mal dabei zu bleiben. Mhm. Ganz klar. Mhm. Aber trotzdem, die Margen, die Apple da ausruft, sorry, ja, da könnte man oder da kann sich Apple auch erlauben, was an den Preisen noch zu machen. Und das wäre halt so ein weiterer Wunsch, dass man da, wie gesagt, mal wieder sich ein bisschen mehr am Markt orientiert. Auch wenn man, wie gesagt, keine Markthardware verwendet.
das ist so, dass diese Aufpreisoptionen oder die aufpreispflichtigen Optionen bei Apple, wenn man halt mehr möchte, die sind schon lange unverschämt. Selbst zu den Zeiten, wo man noch Third-Party-RAM-Riegel einsetzen konnte, die gab es ja mal die Zeiten, da hatte Apple ja die Original Elemente oder Komponenten preislich sehr nach oben gesetzt. Selbst da waren sie schon unverschämt. Ne?
Wir waren allerdings gerade auch zu den Zeiten, hatten wir schon Zeiträume, wo der Preisabstand jetzt nicht übertrieben stark ausgeprägt war.
Ja.
Wo wir Zeiten hatten, wo wir gesagt haben, oh ja, die Apple hat mal ein bisschen auf ihre Nutzer gehört und ist mit den Preisen nach unten gegangen, gerade weil halt auch der Druck da war, weil du konntest den Markt günstiger kaufen. Da hattest du ja immer noch die Argumentation, okay, du kannst von Apple, wie gesagt, dein Upgrade kaufen, kriegst da hoffentlich dann der Speck auch dann Hardware, die am oberen Ende ist. Ja. Die von Apple vielleicht auch aussortiert wurde, ja, und da wirklich nur eingekauft wurde, hier das obere Ende, ja, der guten Hardware, die draußen am Markt einfach verfügbar ist, ja, und nicht das Billigste dann reinkommt, ja, wenn du da halt vom Werk aus bestellst. Und dann konntest du sagen, okay, der Aufpreis ist es mir wert, oder du hast gesagt, nö, der Aufpreis ist es mir nicht wert, ich kaufe dann einfach Third Party.
Genau. Ja,
und guck dann, was ich da mache, ich komme da trotzdem günstiger ran und bekomme dann auch hier entsprechend die Qualität, die ich haben will, wo ich dann halt auch bereit bin, auszugeben. Mhm. Aber mittlerweile haben wir uns ja da wieder so weit davon entfernt.
Ja, klar.
Wie gesagt, wir müssen in den Apfel reinbeißen.
Sofern wir die Produkte benutzen wollen, müssen wir das, ganz klar, logisch.
Ja, vorausgesetzt, wie gesagt, du willst das Upgrade halt einfach auch machen.
Ja.
Müssen es dann intern 8 Terabyte SSD sein? Okay, andere Frage. Zu dem Preis, never.
Für die meisten wahrscheinlich nicht.
Ich würde argumentieren für keinen.
Ja.
Egal wie pro du bist, Preise, die da ausgerufen werden, nein.
Es gibt da so ein paar sehr ambitionierte YouTuber, die der Meinung sind, dass sie die 8 Terabyte brauchen aufgrund der
das kann jeder für sich
entscheiden, Convenience-Vorteile oder so. Gibt es, ne? Die brauchen das. Klar.
Wenn jemand der Meinung ist, er braucht das, ja, und er will seine Niere dafür verkaufen, soll das gerne machen.
Ja.
Das ist ja. Wie bei allem, die sind ja frei in ihrer Entscheidung.
Ich will so,
ja,
so ist es.
Wie gesagt, meine und meine Empfehlung wäre auch, sorry, aber no way, Hosea, für den Preis, never. Und Apple macht das ja auch wieder ganz geschickt. So, der erste Upgrade-Preis, okay, ja, das kannst du dir auch noch verargumentieren. Ja. Gerade früher so von 256, ja, auf 512, beziehungsweise von 8 auf 16, das waren so Schritte, okay, die nimmst du mit, ja, gerade wenn du mal guckst, wenn du vielleicht wirklich das Ding nochmal verkaufen willst. Der Markt draußen, ja, hast du einfach die bessere Konfiguration, um die auch wieder gebraucht, irgendwo zum vernünftigen Preis verkauft zu bekommen. Aber alles drüber hinaus.
Ja, ja, dann.
Da wird's doch echt schon
da teilweise. Wird's dann schon heftig.
Ich glaube, Apple ist sich das auch ganz bewusst, ja. So, den ersten Schritt, der geht noch, ja, der tut nur ein bisschen weh.
Mhm.
Aber alles drüber hinaus. Aber wie gesagt, das ist halt, wir hatten ja vor der Sendung drüber gesprochen, ja, mit Wunschliste und Wünsche an Apple und so. Das sind halt so zwei, die ich jetzt mal vorweggegriffen habe. Einmal der Einstiegspreis beim Mac Mini und wie gesagt, die Upgrade-Policy generell über die kompletten Produkte hinweg. Beim einen tut es ein bisschen mehr weh, beim anderen ein bisschen weniger. Wie tut's meiner Meinung nach, gerade wenn du halt in die größeren Updates kommst, 32, 64 Gigabyte.
Ja.
Du ein, zwei, SSD dann, wie gesagt, in die größeren Terabyte-Bereiche kommst, da werden ja Kleinwagenpreise ausgerufen. Oder sagen wir mal Gebrauchtwagenpreise, also im Kleinwagensegment, wo du dann sagst, okay, ob dann derjenige, der in den Preisen rechnet oder die Vergleiche zieht, dann Apple-Hardware kaufen würde, noch mal ein anderes Thema, ja, aber oder auch den Vergleich halt zu anderen Sachen. Nee, ja, wie gesagt, also ich schüttel da mit dem Kopf. Das käme für mich niemals in Frage, auch wenn ich finanziell anders aufgestellt wäre und es nicht so weh oder generell gar nicht wehtun würde. Aber für das Geld sehe ich es nicht ein, das maximal an SSD da reinzustecken.
Nein, das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall.
Nee. Selbst wenn es mir nicht wehtun würde, wie gesagt, nee, sowas würde ich nicht unterstützen.
Ja.
Klar, Apple bietet es an für denjenigen, dem es nicht wehtut und der sagt, okay, mache ich gerne. ja. Beziehungsweise ich bin der Meinung, ich brauche es, wie du es eben auch schon angesprochen hast. Mhm. Da bietet es Apple an, können sie auch gerne machen. Nur, wie gesagt, selbst wenn ich es hier irgendwie kofferweise rumstehen hätte und ich wüsste, wohin mit dem Geld, nicht dafür.
Nicht für eine SSD, auf keinen Fall, nein. Ja.
Nicht dafür, ja.
Nicht dafür. Beim Arbeitsspeicher sehe ich das ein bisschen anders. Da würde ich das wahrscheinlich tun, in Anführungsstrichen, weil ich das auch wirklich als Performancegeber sehe im Rechner und das auch spürbar der Fall ist. Wenn du wirklich heavy Multitasking machst, dann ist das natürlich ein Unterschied, ob ich damit 16 Gigabyte oder mit 32 unterwegs bin, sage ich jetzt mal.
Das ist ja auch wieder die Frage, mit welcher Software bist du am Arbeiten? Ja. Wir wissen auch, ja, es gibt Software, die ist einfach hungriger, ja, als jetzt zum Beispiel ein Safari. Die generell vielleicht auch nicht jetzt so optimal an macOS oder optimiert ist gegen macOS, ja, dass da das letzte Bit wirklich dann auch ausgereizt wird, beziehungsweise hin optimiert wird, ja, auf möglichst wenig RAM-Nutzung, ja, die da ein bisschen großzügiger mit umgehen. Klar, dann musst du da, wie gesagt, je nachdem, was dein Anwendungsfall ist, hilft da auf jeden Fall auch RAM. Ja, wirf drauf, ja. Peng. Gerade wenn du Geld damit verdienst, sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Genau. Ja, ich spreche ja so eher aus meiner beziehungsweise Hobbynutzung der Hardware, beziehungsweise Privatnutzung der Hardware. Und da ist es noch mal ein anderes Thema. Aber klar, wenn ich damit gerade auch Geld verdiene oder ich weiß, ich nutze halt RAM-hungrige Software, ob das jetzt, wie gesagt, die Software ist oder der Anwendungsfall, dass ich hier 300 Tabs gleichzeitig offen haben muss, ich bin mit zwei VMs unterwegs, habe Xcode offen, ja, ist das nochmal ein ganz anderes Thema, ja, dann musst du RAM draufwerfen, da kommst du gar nicht dran vorbei.
So ist es, genau. Gut. Aber das haben wir ja auch schon so oft gesagt und ich bin ja auch der RAM-Bekloppte, ich weiß, keine Frage, aber weil ich auch im täglichen Einsatz sehe, dass ich persönlich einfach RAM benötige und vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß, wie ich ihn jetzt gerade bei mir installiert habe, aber ich habe da schon ein großes Bedürfnis an Arbeitsspeicher. Das ist leider so.
Ja.
Ich wäre auch froh, wenn ich mit 16 Gigabyte RAM auskommen würde. Würde meinen Geldbeutel auch entlasten.
Ja, wobei wir sind ja mittlerweile in der glücklichen Lage, dass wir bei 16 ja anfangen.
Das ist korrekt, ja. Würde mir aber trotzdem nicht ausreichen als tägliches Arbeitswerkzeug. Im täglichen, also als mein Hauptarbeitstier würde mir das leider nicht ausreichen.
Der Mini Pro hat wie viel standardmäßig?
24, der Pro.
Hat der 24?
In der Standardausstattung. Nee, 24. Nee,
der hat 24, ne?
Genau.
Okay, siehst du?
Also der Pro mit Thunderbolt 5 meinst du jetzt,
genau.
Ne?
Genau, ja, der Pro.
Der hat 24, ja, der Pro. Ja.
Genau, der hat 24.
Ja, das ist schon mal okay, ja. Das ist okay. Für die meisten Sachen. Aber okay, lass uns jetzt nicht noch weiter über den Mac Mini sprechen. Es ist, wie gesagt, mein persönliches Highlight des Jahres, weil ich da wahrscheinlich auch sehr viel beruflich mit zu tun habe. Hat sich das bei mir so eingebrannt und ich sehe ja auch im Umfeld meiner Kunden, wie viel jetzt auch abgegradet haben auf das Gerät. Auch viele M1-Kunden, die jetzt ganz einfach gesagt haben, okay, wir tauschen jetzt mal die Geräte aus und setzen mal auf den neuen Mac Mini und das ist doch eine sehr beträchtliche Anzahl an Kunden, die sich dann für den neuen Mac Mini schon entschieden haben. Obwohl sie ganz objektiv gesehen in den meisten Fällen noch mit dem M1 gut auskommen würden. Aber okay. Manchmal ist es ja auch eine Geschichte der Abschreibung etc. pp. Wie auch immer. Eine ganz andere Baustelle. Okay. Lass uns doch nochmal der Smart Home Offensive von Apple kommen. Dieser Satz Smart Home Offensive.
Ja, ich wollte gerade sagen, Offensive. Ja.
Diese Offensive soll ja 2025 starten. Und
kann man es Offensive nennen?
Es nennen ja auch ganz viele marktbegleitende Medien Smart Home Offensive.
Ja, nee, aber kann man es Offensive nennen, wenn vielleicht ein Produkt im Quartal rauskommt?
Das werden wir dann, denke ich, Ende 2025 beurteilen können, ob es wirklich eine Offensive gewesen ist.
Nein, ich meine aber, wenn voraussichtlich ein Artikel im Quartal, also gerechnet jetzt mal über das Jahr gestreckt, gerechnet, also wenn es rechnerisch eins pro Quartal werden würde, ist es eine Offensive? Oder ist es eine Offensive, wenn im einen Quartal vier Produkte erscheinen und das Rest vom Jahr nichts mehr?
Für Apple-Verhältnisse wäre es eine Offensive, weil sie im Smart-Home-Bereich ja selbst nicht so aktiv sind. Sie haben zwar den HomeKit-Standard geprägt und gestaltet, aber so richtig viele Smart-Home-Produkte haben sie ja nicht am Start. Den HomePod Mini kann man jetzt noch nicht wirklich als richtiges Smart-Home-Produkt kategorisieren. Es ist ein Smart-Speaker schon irgendwo, aber sonst war es das ja auch mit Smart-Home-Produkten bei Apple. Also mir fällt da jetzt nichts weiter ein. Apple TV ist kein Smart-Home-Produkt, auch wenn es
Die Frage ist halt, ob Apple zu wenig tut. Entweder halt mit eigener Entwicklung oder Shopping, dass man sich Produkte einkauft, ja, so wie es Amazon auch gemacht hat. Ring war ja auch kein Amazon-Produkt.
Genau.
Und wurde ja dann gekauft. Plus ein paar andere Sachen ja auch noch in dem Bereich. Da ist echt die Frage, macht Apple zu wenig?
Ja.
Oder machen sie es in der Art und Weise richtig, dass sie einfach offen genug sind, dass du halt andere Anbieter integrieren kannst. Oder du die Möglichkeit halt anderen Anbietern oder Hardware-Entwicklern halt anbietest, über die entsprechenden APIs dich zu integrieren.
Ja.
Oder brauchen wir wirklich mehr Apple-branded Devices? Ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen mit, gerade wenn wir uns auch mal die Kopfhörergeschichte angucken bei Apple. Ich bin der Meinung, da tun sie sich gerade mit einem speziellen Produkt in dem Bereich keinen Gefallen.
Das Max-Produkt meinst du?
Ja.
Das war übrigens, wo wir gerade bei Produkte des Jahres sind, das war für mich die größte Enttäuschung. Das Upgrade auf USB-C.
Welches Upgrade bitte?
Ja, also den USB-C-Stecker und eine räudige Farbe, die sie da neu am Start haben, oder ein neues Farboptionsmodell. Das war der größte Flop des Jahres.
Übrigens nicht nur für dich, das hörst du auch gerade jetzt zum Jahresende hin von sehr vielen Ecken oder aus sehr vielen Ecken.
Ja.
Viele sprechen den Artikel an, ja, also die AirPod Max und bringen das immer wieder, was heißt immer wieder, aber bringen das als Beispiel dann. Ich kann es verstehen. Ich finde das seit der ersten Generation oder seit dem ersten Artikel finde ich das oder weiß ich nicht genau, ob sich Apple mit dem Produkt generell, wie gesagt, einen Gefallen getan hat. Ich kann es verstehen, warum sie es macht. Ich kann das letzte Update oder die letzte Modellpflege, habe ich ein großes Fragezeichen.
Ja.
Was das jetzt sein sollte, ja, weil USB-C, okay.
Wow. Das war zwangsläufig, die mussten halt USB-C reinstecken.
Ja.
Das ist ja das Problem, ja.
Aber von Anfang an hatte ich da schon ein paar Fragezeichen bei dem Produkt. Und gerade so wie die Entwicklung auch ist, beziehungsweise was wir da ja anscheinend nicht erwarten können, aktuell bei dem Artikel.
Das Ding war enttäuschend. Auf jeden Fall. Oder ist sogar noch enttäuschend.
Und dafür sehe ich das relativ oft auf der Straße, ja?
Also ehrlicherweise, in freier Wildbahn sehe ich das Ding sehr selten. Bist du dir denn sicher, dass du die Originalen in der Wildbahn, es gibt ja auch viele Plagiate in dem Bereich, die genauso.
Ja, okay, das ist eine andere Frage. Ja, also da tue ich mich auch schwer, wenn Leute sich dann hier irgendwelche Fake-Dinge auf die Ohren hauen. Aber.
Also ich bin fast der Meinung, dass gerade die Max-Produkte, die da draußen unterwegs sind, doch zu, 70% Fake-Produkte von Alibaba, Temu oder wie auch immer sind. Das ist mein Gefühl. Weil wenn ich dann teilweise sehe, dass sie dann ein Android-Phone aus der Tasche ziehen und dann mit AirPods Max da durch die Gegend laufen, bezweifle ich doch, dass das dann Originale sind.
Da würde ich jetzt noch nicht mal so unbedingt drauf wetten wollen, weil wenn man mal gerade guckt, am Anfang hatte ja auch gerade mit den weißen AirPods Apple da ein Riesending losgetreten. Die AirPods waren auch lange für Android-Geräte die besten Earbuds. Und wurden da auch entsprechend verkauft oder
ganz am Anfang
von Android-Nutzern. Mittlerweile haben wir da ja einen riesen Markt an wirklich auch guten Alternativen. Gerade wenn man nichts Weißes haben will, gibt es mittlerweile auch ein paar wirklich gute und vor allem auch günstigere Alternativen. Nicht unbedingt jetzt 1:1, wie gesagt, dass man die vergleichen kann, auch gerade was halt gerade die Funktionen zusammen mit iOS halt betrifft. Klar, es sind halt keine Apple, es ist keine Apple-Hardware. Aber trotzdem gibt es da sehr gute Alternativen mittlerweile. Da hat sich viel getan. Mein Gott, wie gesagt, so Fake-Dinge bei Temu bestellen, nur weil die so aussehen und das sind so Sachen, die kann ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, ja.
Ja, ich auch nicht.
Also ich hatte mich gerade mit dem Bereich Fake-Uhren mal eine Zeit lang intensiv beschäftigt, ja. Mhm. Weil so man 10.000 für eine Uhr ausgeben, ja, und die Alternative kostet dann vielleicht nur, ja, etwas mehr als 500 oder so. Okay, das ist schon verführerisch, aber sorry, das ist ja trotzdem, nee.
Ich habe mich da auch mal mit beschäftigt und wenn du wirklich eine exzellente gefakte Uhr haben möchtest, dann bist du aber auch schon in einem sehr hochpreisigen Bereich unterwegs.
Ne? Ja, wie gesagt, also da bewegst du dich in Summen, die zwar immer noch wesentlich günstiger sind, oder je nachdem, was du haben willst, die wesentlich günstiger sind, aber das ist nicht irgendwie so, dass du dir 20 Euro oder so eine wirklich gute...
Nee,
da bewegst du dich im dreistelligen Bereich,
locker,
je nachdem, was du haben, ja. Und wie gesagt, da frage ich mich auch wieder, sorry, aber für einen Fake dann auch schon wieder so viel Geld ausgeben?
Ja, also es gibt da so ein... Es gibt da so eine Firma in Russland. Die haben die ist wahrscheinlich nicht mehr aktiv, keine Ahnung, ich weiß nicht, vor zig Jahren. Die haben sich spezialisiert auf Breitling-Plagiate. Und die waren dann aber auch so gut gefaked, die haben dann aber auch Komponenten teilweise von Breitling eingekauft. Also speziell auch die Armbänder zum Beispiel. Die haben Citizen-Uhrwerke verbaut. Und die lagen dann aber auch so roundabout um 1.000 Euro herum, diese Plagiate, waren dann aber auch nur vom Profi und mit wirklich viel Aufmerksamkeit vom Original zu unterscheiden. Oder wie gesagt, es war dann nur feststellbar, dass es ein Plagiat war. Und dann bin ich auch in solchen Preisbereichen, wo ich dann wirklich sagen kann, naja, wenn ich 1.000 auf den Tisch lege, dann spare ich lieber noch ein paar Jahre und kaufe mir ein Original. Und habe dann ja wirklich eine Wertanlage mit dem originalen Produkt.
Ja, okay, Wertanlage ist ja auch immer so ein Thema, ja, da musst du echt dich schon mit dem Thema beschäftigen, weil nicht alles auch von namhaften Herstellern ist, taugt als Wertanlage.
Ja, es gibt verschiedene Produktserien, die dafür geeignet sind und es gibt welche, die da halt nicht für geeignet sind, ja, das ist richtig.
Ja. Aber da sind wir jetzt auch schon wieder so weit weg vom Thema, ja.
Zum Beispiel eine Omega Speedmaster ist nach meiner Meinung immer noch eine Wertanlage, weil es ein ikonisches Produkt ist. Ne? Also als Beispiel jetzt, eine Uhr, die mir jetzt durch den Kopf geschossen ist, weil es auch eine Uhr ist, die ich gerne hätte, ja, aber...
Ja, das ist halt wie die Frage, welche Speedmaster? Die eine mehr, die andere weniger.
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Serien, klar. Aber das ist jetzt so generell eine Serie, die mir jetzt so durch den Kopf geht. Zum Beispiel würde ich mir niemals eine Rolex kaufen, weil es einfach ein Produkt ist.
Seltsamerweise, wie gesagt, wir sind jetzt wieder total abgedriftet.
Ja.
Aber seltsamerweise eine Omega, die ich ja wirklich gerne hätte und die weit weg ist von dem, was man eigentlich unter Omega unbedingt jetzt haben will oder die aktuell gefragt sind, ist ja die Quarz-Bond-Omega. Wie gesagt, das ist ja eigentlich nicht das, was unbedingt jetzt so das typische Omega ist, wie man sich's vorstellt, ja, auch im Bond-Bereich. Aber wie gesagt, diese Quarz, und das war, glaube ich, die Zeit von, ich habe das Bild jetzt von ihm vor mir, GoldenEye, wie hieß er da nochmal? Pierce Brosnan, ich glaube, das war die
Zeit. Ja, das war, glaube ich,
war, glaube ich, die Zeit dieser Omega. Mm. Und wie gesagt, es ist eine Quarz. Das ist ja nicht unbedingt das, was man auch mit Omega verbindet. Ja, aber das ist eine der Uhren, die ich mir vielleicht nochmal gönnen würde, wenn ich da eine vernünftige bekommen könnte.
Ja.
Obwohl es eine Quarz ist. Aber das ist halt eine.
Ja. Ja, wie gesagt, es gibt halt gewisse ikonische Uhrenmodelle, egal jetzt von welchem Hersteller, die haben ihren Reiz und das sind Ikonen ihrer Zeit und sind zeitlos im Design und werden die Smartwatches locker überleben als Produkt.
Ja, klar. Ne,
und als Stück Zeitgeschichte. Ja, so ist es.
Ja. Also, okay. Gut, aber da kamen wir jetzt eben, wie gesagt, das ist mir ein bisschen sehr abgedriftet gerade.
Ja, das können wir gut. Ich meine, wieso sollten wir unsere Art und Weise zum Jahresende jetzt noch verändern? Ja. Das ergibt jetzt wenig Sinn.
Also, wir kamen aber über HomeKit.
Also ich dachte, wir hatten das schon längst durch. Ja, okay. Wir waren bei Ring und bei Ring wollte ich eigentlich die Überleitung bauen hin zum Gerücht von Mark Gurman, der gesagt hat, dass Apple an einer Türklingel arbeitet. Ding Dong, ja. Ende 2025 soll es angeblich soweit sein, dass Apple an einer smarte Türklingel vorstellt. Sie soll mit Face-ID-Technologie funktionieren, soll eine Secure Enclave beinhalten für eine separate Verarbeitung in einem gesicherten Umfeld und die Daten sollen dann gesichert in der Secure Enclave bearbeitet werden und gespeichert werden. Ja, und dann soll eine Kompatibilität hergestellt werden zu HomeKit-fähigen Türschlössern mit Drittanbietern. Na gut, gibt es ja Nuki und wie sie alle heißen, gibt es ja am Markt wie Sand am Meer diese ganzen Produkte.
Also meine Einschätzung zu diesem Gerücht wäre not likely, ja. Also nicht sehr wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht. Man muss natürlich auch in Betracht ziehen, wenn Apple das Ding Ende 25 startet, was hat Apple im ganzen Jahr davor schon vorgestellt, wo diese Türklingel irgendwo einen Sinn ergeben würde im Gesamtportfolio.
Also was ich mir gut vorstellen könnte, wäre halt diese komplette Integration wieder in das System, weil wenn man mal überlegt, wenn du eine Apple Watch trägst und hast dich damit authentifiziert, kannst du damit ja im Prinzip ohne nochmal zu authentifizieren oder dich, wie gesagt, Face ID, keine Ahnung was, halt die Identität zu bestätigen, kannst du ja alle Services im Prinzip nutzen. Ja, du kannst damit zahlen, du kannst damit deinen Rechner entsperren, das läuft ja dann quasi alles seamless. Wenn du, wie gesagt, ein Apple Watch-Nutzer bist und kommst nach Hause an deine Haustür und die entriegelt automatisch, weil das System ja merkt, huch, ja, du bist mit deiner bereits authentifizierten Apple Watch, hast du dich der Tür genähert. Ja, ich entsperre die, sobald du an zum Beispiel den Türgriff, an die Entriegelung gehst, schließe ich die Tür für dich auf, ohne nochmal, wie gesagt, einen Schritt machen zu müssen.
Okay. Das kannst du ja heute auch schon mit Nuki und Co. realisieren. Das ginge ja heute auch schon in dem Sinne.
Keine Ahnung, ich glaube, kenne mich in dem.
Ich habe mich damit beschäftigt.
Türen ist für mich so ein Thema.
Genau.
Da bin ich nach wie vor äußerst skeptisch.
Ich auch. Ich habe mich damit in der Theorie beschäftigt und ich habe auch so ein Nuki-Schloss im Einsatz, aber nicht im externen Einsatz oder besser gesagt meine externen Türen nicht, sondern nur im Haus für Testzwecke, um zu sehen, wie das halt funktioniert. Okay. Weil im Haus ist es quasi uninteressant, ob das jetzt geht oder ob es nicht geht, weil ich hier alleine wohne. Aber ich würde niemals.
Obwohl, zu deinem Safe-Room sollte das eigentlich auch funktionieren.
Oder Panic Room meinst du?
Ja, genau.
Ja, Panic Room ist im Keller. Das ist da, wo die ganzen Wasservorräte gespeichert sind, gelagert sind. gleich direkt hinter dem oder vor dem Prepper Room sozusagen. Ja. Es gibt Leute, die glauben das jetzt auch noch, was wir hier sagen. Man muss es vielleicht als Ironie markieren oder ein Disclaimer hintersetzen. Nein, keine Sorge. Außer eine Kiste Selters steht bei mir jetzt nichts weiter im Keller. Und das ist, denke ich, relativ normal. Nein, aber zurück zu Türschlössern. Ich bin da auch sehr, sehr skeptisch. Ich würde niemals im externen Bereich als externe Tür, die wirklich den Zugang zum Haus darstellt, würde ich niemals ein smartes Schloss einsetzen. Weil da bin ich doch sehr skeptisch, gerade was die Sicherheitstechnik beanlangt, etc. pp. Und deswegen würde so eine Türklingel von Apple mit Face-ID-Technologie für mich auch nicht in Frage kommen. Da bin ich zu altmodisch oder zu sicherheitsbewusst oder setze da auf traditionelle Schlösser, ganz einfach.
Wobei, selbst im Analogen bin ich momentan am Überlegen, inwieweit eine Schließanlage, wo du mit einem Schlüssel alle deine 300 Türen schließen kannst, inwieweit das wirklich so eine Lösung ist. Das ist zwar sehr convenient, aber in Bezug auf Thema Sicherheit, wenn da ein Schlüssel wegkommt.
Ja, das ist korrekt.
Ist die Sache eigentlich auch schon wieder erledigt, ja.
Ja, wenn
weil, ja. Wir hatten hier wir haben ja hier auch eine Schließanlage und einen Schlüssel für alles. Vom unserem Metalltürchen im Eingangsbereich, über Haus, Seiteneingang, intern Sicherheitstüren, war alles ein Schloss. Wir hatten einen Einbruchsversuch gehabt bei uns am Seiteneingang. Das ist eine wirklich massive Tür, gut gesichert. Wie gesagt, du hast deine Zentralverriegelung, wie nennt sich das? Egal, du hattest, wie gesagt, dein Schloss drin. Hat einer versucht aufzumachen, kam nicht rein. Schloss kaputt. Musste ich austauschen. Habe ich auch überlegt, ja, beziehungsweise wollte mir dann entsprechend wieder ein neues Schloss bestellen, damit das halt zur Schließanlage und zu den bestehenden Schlüsseln passt. Und habe das jetzt allerdings zuerst provisorisch durch ein Baumarktschloss ersetzt. Und bin jetzt am Überlegen, ob ich das zwar durch einen besseren Zylinder ersetze, aber nicht wieder in die Schließanlage integriere, um da zwei Schlüssel zu haben.
Ja.
Ist nicht so convenient, weil du hast wieder das Problem, du brauchst zwei Schlüssel oder hast zwei unterschiedliche Schlüssel. Aber du kämst da, gerade da sind, gerade auch aus Sicherheitsgründen sind das Brandschutztüren, weil da auch die Heizung drin ist.
Ja, musst du ja haben, ist ja Vorschrift dementsprechend.
Genau.
Ja.
Wie gesagt, dann kämst du nämlich, wenn du da mit dem Schlüssel reinkommst, nicht weiter ins Haus. Da sind halt so Sachen, ich weiß nicht, warum ich mir die Gedanken mache, ja, weil vielleicht seit dem Einbruch oder seitdem
im Versuch,
das Schloss zu knacken,
ja.
Weil es ist halt an der Stelle auch nicht einsehbar.
Weil das die ist Haustür das Problem.
Die Front ist halt nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Aber von da hinten, da muss halt ein Nachbar schon gezielt im Garten stehen.
Genau.
Ja, und da hingucken.
Dass das sind ja auch denn die neuralgischen Punkte an einem Gebäude.
Genau.
Türen, die nicht einsehbar sind. Und gerade diese Bereiche sollte man am besten sichern. Weil da versuchen es natürlich logischerweise die Einbrecher. Und wenn der Zeitaufwand zu hoch ist, diese Tür aufzubekommen, dann geben die meisten Einbrecher auch auf und verpissen sich dann auf gut Deutsch.
Das wird, denke ich mal, auch mit ein Grund gewesen sein, weil ich habe nämlich noch überlegt, weil wir kamen zurück, ja, und ich habe versucht, da aufzuschließen und der Schlüssel ging schon in diesen Schloss rein, ja. Und ich so, sorry, was ist denn hier kaputt, ja? Und ich habe mir das Schloss halt angeguckt und es sah von außen aus, als wäre drin was abgebrochen. Aber wahrscheinlich waren eigentlich nur die Stifte am Arsch, ja, von dem Schloss. Der hat anscheinend, wie gesagt, einer versucht, das Ding halt aufzukriegen, ja, wie auch immer. Und hat das Schloss dabei kaputt gemacht. Aber besser so, als dass er reinkommt.
Ja. Genau.
Auch wenn dann die nächste Tür nochmal ein Hindernis gewesen wäre, ja, aber die ist vielleicht auch nicht mehr abgesperrt. Ja, das kommt ja noch dazu. Ja, dann bist du halt im Haus drin. Wobei, ich hätte gesagt, über die Terrassentür oder so Scheibe einschlagen, wäre garantiert besser gegangen, als die Tür jetzt versuchen aufzumachen. Aber ich stecke da ja nicht drin. Ja.
Scheibe einschlagen macht natürlich auch wieder Krach. Ne? Das kommt auch noch dazu.
Das ist halt ja. Das, wie gesagt, du steckst da nicht drin in dem Typ oder in der Person, die das macht. Ja. Von daher keine Ahnung, wie da die Gedankengänge waren. Aber das ist halt so, wo ich dann auch überlege, auch im Analogen ist halt die Frage, wie willst du das halt machen oder umsetzen? Weil, wie gesagt, eine Schließanlage ist zwar äußerst oder ist
komfortabel,
halt sehr bequem.
Ja. Ja,
das ist halt sehr bequem. Ja. Nur wenn der, wie gesagt, wenn der Einschlüssel weg ist, der kommt hier durch alle Türen bis ins Haus rein. Ja.
So ist es.
Und ersetzt mal alle Schlösser in der Schließanlage.
Das ist teuer, ja.
Ja.
Und auch nervig, das alles wieder auszubauen. Kommt auch noch.
Ja, das ist halb so schlimm, ja. Aber wie gesagt, bezahl mal die ganzen Schlösser, die betroffen sind. Das ist ja nicht nur die eine, ja.
Ja, also eine kommt zum anderen.
Ja, auf jeden Fall. Kommt ja Gartenhaus noch dazu, was überall da, wo ein Schloss drin ist, ja.
Ja.
Ein Schlüssel, bequem, aber Pech gehabt, wenn er weg ist, ja.
Genau. Gut, also. Zurück zu der Türklingel von Apple,
der
kommenden Türklingel, die dann natürlich auch eine Kamera beinhaltet, weil wenn es auf Face ID basieren soll, muss das Ding natürlich eine Kamera beinhalten. ist ja auch bei den Konkurrenten mehr oder weniger State of the Art, dass man da eine Kamera drin hat. Ist ja alles okay. Und das soll dann, wie gesagt, über Face ID funktionieren, dass man sich dann halt so Zutritt ins Haus verschaffen kann, sofern das System dann denjenigen richtig identifiziert. Ja, gut.
Da ist halt nur wieder die Frage, da muss man wieder aufpassen, Kamera, Positionierung, Aufzeichnungsverhalten, wie ist die Kamera ausgerichtet, was kriegt sie alles mit, Film zu den Nachbarn. Also das sind alles so Themen im Bereich Kamera, da muss man sich auch mal Gedanken machen, inwieweit das dann überhaupt oder der Einsatz der Kamera oder die Position, an der die Kamera ist, dann auch so geeignet ist für eine Kamera.
Das ist richtig, aber das Problem hat ja nicht nur,
was technisch machbar ist.
Das Problem hat ja nicht nur Apple, das haben ja auch alle anderen
Hersteller. Nein, aber
das ist generell ein Problem. Ja. Das ist so, weil man darf ja halt nur sein eigenes Grundstück überwachen. Sobald das über die Grundstücksgrenzen hinausgeht, ist es illegal. Ich darf jetzt nicht die Straße filmen, ich darf jetzt nicht den Gehweg filmen. Das
und gerade bei Klingeln ist das halt echt so ein Thema, ja.
Richtig, wenn.
Also bei Kamera, bei Klingeln mit.
Genau. Weil teilweise die Häuser ja auch dicht am Gehweg stehen und das ist dann öffentlicher Raum, der dann gefilmt wird. Und ich bin da jetzt nicht so ganz tief im Thema, ob es da eine Ausnahmeregel gibt, ob man das dann den Bürgersteig dann trotzdem filmen darf, wenn das Haus ganz dicht am Bürgersteig-Gehweg steht. Keine Ahnung. Ich weiß halt nur, öffentlicher Raum darf nicht gefilmt werden. Das ist das, was ich zuletzt gelesen, gehört und mitbekommen habe.
Ja. Deswegen, das ist halt immer die Frage. Dann ist halt wieder die Frage Aufzeichnung. Wie ist das Verhalten? Weil wenn sie eh nur angeht, wie gesagt, wenn geklingelt wird. Aber dann gibt's ja auch wieder die mit Bewegung. Ja, gerade Thema Diebstahlsicherung oder Einbruchssicherung. Mhm. Ja, da gibt's ja auch viele, die dann auf Bewegung filmen können. Ja, das ist ja wie beim die Diskussion, die wir bei Tesla ja auch schon hatten, im Auto.
Genau.
Mit dem System. Ja, das greift ja hier auch wieder.
Genau.
Das sind alles so Sachen, die muss man sich halt vorher bewusst machen, ja. Und
so ist es. Gut. Also ich bin gespannt und ob wirklich diese Tür kommt, da bin ich sehr, sehr skeptisch, ob Apple sich in diesem Markt halt etablieren möchte. Wenn sie das in dem ganzen Jahr schon getan haben, wäre das natürlich nur die logische Konsequenz, dass sie dann auch eine Türklingel rausbringen. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, was Apple uns im nächsten Jahr davor vorstellt. Und ich merke natürlich, oder alle merken natürlich auch ganz stark, dass Apple noch irgendwo generell ein Geschäftsfeld sucht, wo sie sich weiter etablieren können. Also und ob das der Smart-Home-Bereich sein wird, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Also ich denke, dieses ganze Thema Smart-Home
ist gerade generell interessant. Auch
wieder dieses ist sehr interessant.
Ja.
Es ist ein Markt, der Wachstumspotenzial hat und der, glaube ich, momentan durch die Marktsituation da draußen einfach ausgebremst wird, weil halt auch gerade alles, was Neubau betrifft, momentan rückläufig ist. Was auch Privathausbau betrifft, beziehungsweise generell auch Schaffen von Mietraum betrifft, ist halt momentan kein großer wachsender oder stark wachsender Markt, eher rückläufig.
Ja.
Wenn man so die Zahlen hört. Und gerade mit dem Thema Neubau ist es halt, je nachdem, in welcher Kategorie du auch baust, ist halt das Thema Smart Home, ja, ein Thema, was ja von Anfang an eigentlich mit drin ist, und berücksichtigt werden könnte. Und wie gesagt, dadurch, dass halt momentan die Bedingungen so scheiße sind, ist es natürlich auch eine Sache, die eher hinten runterfällt.
Das mag sein, es kommt auch immer darauf an, wie man sein Haus gestalten möchte, in welcher Komfortebene man sich dort etablieren möchte. Ganz klar, es gibt auch, denke ich, genügend Bauherren, die sich vielleicht in dem Segment nicht so stark investieren möchten oder können und andere Prioritäten setzen müssen.
Ich wollte gerade sagen, es ist gerade was die Finanzierung betrifft, und wie gesagt, Finanzierung jetzt nicht unbedingt, ich gehe zur Bank, ja, und mache eine 100% Finanzierung, sondern generell, wie halt die Rechnungen bezahlt werden, egal wo das Geld jetzt herkommt, sondern wie gesagt, so das. Und da denke ich stark, ja, wenn jemand, wie gesagt, momentan einen Schritt geht, ist das eher ein Thema, wo man sagt, okay, da verzichte ich jetzt erstmal drauf. Ich mache vielleicht die Vorbereitung, indem ich gucke, dass gerade wenn ich jetzt hier Leitungen im Haus lege, beziehungsweise die Vorbereitungen treffe, dass ich da irgendwo noch die Möglichkeit habe, nachträglich, wenn ich halt was verkabeln will, da entsprechend die Voraussetzung habe, dass ich da sehr einfach irgendwo noch Kabel ziehen kann. Oder aber ich mache die Planung so, dass ich hier und hier die Punkte schon habe, wo ich auch, wie gesagt, meine Technik einbauen kann. Das ja, aber ob ich die von Anfang an direkt habe oder dann später, wenn es entweder günstiger wird oder aber ich vielleicht finanziell wieder Luft habe. Aber gerade in der Anfangsplanung denke ich mal, das Geld investiere ich dann vielleicht doch eher in was anderes. Ja.
Es ist halt ein Rechenexempel, ne? Ob es halt günstiger ist, von Anfang an gleich zu starten oder ob es günstiger ist, dann nachträglich nochmal Hand anzulegen.
Ja, oder, ne? Oder was mache ich dann anstatt?
Ja, ja, richtig.
Das ist halt
also die Frage. Smart Home und Smart Home sind ja immer zwei Paar Schuhe. Man kann es in einem relativ normalen Umfang gestalten und man kann es natürlich auch übertreiben. Man kann dem Ganzen noch die Krone aufsetzen. Es gibt überall.
Das ist ja wie immer, ich kann mir einen 55 Zoll Fernseher hinstellen oder aber ich mache mir hier 95, ja, oder noch mehr. Ja.
Genau. Also es gibt, sagen wir mal, ein gesundes Smart Home, die wirklich dazu beitragen, das Leben besser zu gestalten und auch das Haus energieeffizient zu gestalten. Und es gibt solche Dinge, die sind halt völliger Overkill. Also ich muss jetzt nicht einen korrespondierenden Kühlschrank haben, der jetzt mit meiner Türklingel vorne connected ist, etc. Solche Dinge, es gibt halt wirklich Sachen, die müssen jetzt nicht sein. Ja, und es gibt Sachen, die sind sinnvoll. Und es ist ja immer eine Abwägungssache. Ja, ganz klar. Gut. Aber gerade so die Produkte, wo sich Apple jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr etablieren möchte, das sind natürlich auch Dinge, die man gut in einem Altbau aufsetzen kann. Das sind ja alles Add-on-Smart-Home-Produkte.
Ja, ja.
Ja, und das ist ja auch so der breite Markt von diesen ganzen Wald- und Wiesen-Smart-Home-Produkten. Das sind ja meistens Add-on-Geschichten. Ne?
Ja, die Frage, die ich mir halt nur stelle, ist, ob in diesem Kleinmarkt, oder was heißt klein, aber ob das ist, was Apple auch machen will. Oder ob das für Apple auch Sinn macht. Ja, da Steckdosen.
Ja, ich glaube, die Steckdosenbereich glaube ich jetzt weniger.
Aber wie gesagt, so.
Aber
auch eine Türklingel, ja, macht das für Apple halt Sinn.
Ja, ja gut, bei der Türklingel würde es wahrscheinlich auch Sinn ergeben, weil sie ja diese Secure Enclave haben, weil sie diese Face-ID-Technologie haben. Sie können natürlich viele Sachen verwenden, die sie schon generell als Grundtechnologie im Portfolio haben. Von daher klingt das schon irgendwo schlüssig. Das Ganze, finde ich. Aber das müssen wir sehen. Und der nächste Punkt hat mich dann wieder so ein bisschen desillusioniert. Da hat nämlich Mark Gurman gesagt, dass Apple nicht an eine Neuauflage des AirPod-Produkte...
Wo wir bei unserer Wunschliste sind.
Das ist ein Produkt auf meiner Wunschliste, genau. Weil ich denke doch, wenn sie wirklich diese Smart-Home-Offensive angehen wollen... Ich glaube, Smart Home Offensive haben wir heute 50 Mal genannt, das Wort. Dann ist der Dreh- und Angelpunkt ein Router, ein Routersystem, der das Ganze managen kann.
Ich glaube eher, dass Apple dann wirklich noch ihren HomePod-Display-Mini irgendwas da sehen würde.
Ja, das hat er auch gesagt. Allerdings könnten sie neue HomePods dementsprechend als Access Points oder könnten als Access Points fungieren. Das ist ja alles okay. Aber ein Access Point.
Noch ein Kabel mehr, was da hin muss. Ne?
Naja, gut, Mesh-Technologie muss ja jetzt nicht unbedingt ein Kabel beinhalten.
Ja, okay, dann brauchst du aber wieder irgendwo ein anderes.
Auf jeden Fall brauchst du Strom. Das auf jeden Fall. Aber ein Access Point hat nichts in dem Sinne mit einem Router zu tun, was ein Router anbieten, ein Router realisieren kann oder ein Router machen kann. Also, ich bin der Meinung, erstmal sollte Apple ein Herzstück konzipieren, der dann auch das Ganze managen kann, der dann auch die ganze Power des Apple-Ökosystems abbilden kann. Und dann sollten sie die ganzen Satellitentechnologien an den Start bringen, wie eine Türklingel, was weiß ich, wie ein Homepad, was man an die Wand nageln kann. Aber das Herzstück, das sollte erstmal wieder am Start sein. Und das wollen ja nicht nur wir zwei gerne haben, einen neuen AirPod, das wollen ja ganz viele andere haben. Ich bin ja nicht der Einzige, der das möchte. Ne? Aber okay.
Nee, wie gesagt, ich glaube eher, dass Apple nicht unbedingt jetzt hier den AirPod als Must-Bild sieht, ja, dass sie das wirklich selbst machen müssen, sondern eher dann die Steuerungszentrale, die irgendwo im Raum steht oder an der Wand hängt.
Ja, aber wo läuft alles zusammen? Wo laufen die ganzen Fäden zusammen? Letztendlich
an deinem HomePod.
An einem Router.
Ja, nee, das, ich glaube nicht, dass Apple da.
Gut,
ich würde, wie gesagt, Wunschliste.
Ich sehe das ein bisschen aus dem Netzwerkbereich oder aus dem Bereich, wo ich herkomme, aus dem Bereich der Netzwerktechnologie. Und ich trauere der ganzen Geschichte schon nach, dass es keinen AirPort mehr gibt.
Ja, es gibt auch viele, die einem Mac-Server nachtrauern.
Hardware-technisch war das eine tolle Sache. Nur softwaretechnisch ist Apple da damals nie richtig an den Start gekommen. Aber so ein X-Surf war damals schon geile Hardware. Ja. Heutzutage uninteressant.
Ja, auch die Möglichkeiten, die du halt einen macOS-Server hattest.
Ja, also das war nicht so elaboriert, wie man ein Serversystem gerne hätte.
Ja, aber du hattest zumindest mal was, ja, aber jetzt hast du ja gar nichts mehr.
Das ist korrekt, ja. Wir haben ja nichts mehr. Ja gut, und ein Thema wollte ich jetzt noch kurz vorziehen, weil das einfach thematisch zu dem Smart Home ganz passt. Das sogenannte HomePad. Da gibt es auch neue Gerüchte, dieses Ding, was man sich an die Wand kleben soll, mit den verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten, Dockingstations etc. Da gab es jetzt eine konkrete Aussage aus der Lieferkette, dass eine Partnerschaft mit Tiana wohl am Start ist, die dann wohl sehr kosteneffizient die LCD-Panels dafür produzieren. Und da ist wohl auch so ein Preis durchgesickert von 10 US-Dollar für so ein 6 bis 7 Zoll großes LC-Panel. Ja, also das sind natürlich Preise, die man durchaus erreichen kann bei so Massenbestellungen oder bei so Massenproduktionen. Das irritiert mich jetzt nicht.
Ja, aber trotzdem, das Panel darf nicht irgendwie zu billig sein.
Nein, weil du hast ja auch Lichteinflüsse, egal wo das jetzt, wenn es irgendwo im Raum positioniert ist,
so ein Ding, da,
Blickwinkel stabil.
Das ist nochmal ein Thema, aber wie gesagt, glänzend oder so, da kannst du ja auch viel machen. Hier nochmal eventuell mit einer, wie gesagt,
Beschichtung.
Matt, ja, oder je nachdem, das kriegst du schon irgendwo nochmal separat von der Display-Technik hin. Aber gerade was die Qualität betrifft, weil je nachdem, wie groß das Panel sein soll, hast du da ja im Off-Zustand. Ja, okay, das ist halt die Frage. Gibt es einen Off-Zustand oder hast du dann da auf jeden Fall auch wieder, es ist ja kein OLED-Panel. Ja.
Es soll Sensoren verbaut haben, das natürlich dann reagiert, wenn man sich dem Display annähert.
Ja, das ganze Ding, alle nur ein schwarzes Teil, wenn es nicht genutzt wird. Ja.
Nee, es soll, wenn du weiter weg bist. Soll es andere Dinge darstellen, die natürlich auch größer dargestellt werden, als wenn du dich dem Gerät annäherst.
Ja, aber dann musst du aber auch das Display eine entsprechende Qualität haben. Weil im Idealfall nimmst du das Ding als, keine Ahnung, Bilderrahmen, was auch immer, irgendwas muss es darstellen können, weil nur ein schwarzes Teil da hängen haben, wenn es nicht benutzt wird. Sorry, guck mal immer auf so eine schwarze Stelle an deiner Hauswand, auf deiner
Es soll dann auch angeblich ja auch Schalter symbolisieren können, eine Art Lichtschalter etc. Man soll das angeblich ja individuell Smart Home technisch konfigurieren können. Vielleicht sogar eine Wetteranzeige oder was weiß ich, da gibt es ja eine Menge Möglichkeiten.
Ja, dein Kalender, es gibt ja mittlerweile auch gerade im Home-Bereich gibt es ja einige Lösungen ja dann oder als Spiegel, wie gesagt, den du dann machst ja mit oder das. Ja. Wie gesagt, das als Spiegel, integriertes Display, was auch immer. Da gibt es da sehr schöne Sachen in Do-It-Yourself, was da Leute machen. Dann, wie gesagt, mit Kalender oder als Whiteboard oder wie auch immer. Da gibt es dann zig Möglichkeiten. Und selbst wenn du da nur irgendwie, keine Ahnung, eine Slideshow drauflaufen lässt, die dann oder wie gesagt, ein Familienbild oder so, aber irgendwas muss da
das noch anzuzeigen sein. Naja, das denke ich, da diese Option wird es wahrscheinlich dann auch geben, wenn das Produkt halt.
Und da darf es halt kein grottenschlechtes Fehlfarben-Display
sein. Das ist richtig. Man muss ja auch bedenken, bei den Volumen, die da wohl eingekauft werden, sind die so, diese 10 Dollar gar nicht so utopisch, finde ich. Mhm. Ne? Aber okay, ich bin gespannt, wie das Produkt aussieht und ich hoffe mal, dass dieses Produkt auch nicht so kostenintensiv sein wird. Man prognostiziert ja im Moment 500 US-Dollar, halte ich für viel zu teuer. Ja, da bist du ja schon nah an einem iPad. Also
ja, im Prinzip wird es ja sowas Ähnliches werden, ne?
Ja, aber warum nicht einfach eine Docking Station, die aus einem iPad so ein Homepad macht? Das lebt uns Google mit dem Google Nest Hub vor, da ist es ja ähnlich. Ich meine, da könnten sie sich wirklich mal inspirieren lassen bei Google, weil das ist nach meiner Meinung die bessere Lösung. Als wenn ich da jetzt so ein Ding an die Wand nagel oder irgendwo hinstelle, die wirklich nur singulär für diese Smart Home Steuerung nutzbar ist im Wesentlichen. Das ist dann einfach nicht effizient in meinen Augen.
Ja? Ja, okay, was ich verstehen kann, ist, dass man irgendwo hingehen will und bei dem Gerät möglichst alles das, was du verkabeln willst, auf die Rückseite bringst.
Das könntest du natürlich auch mit einer Dockingstation realisieren, wo du vorne einfach ein
iPad einklickst. Ja, aber das trägt ja dann wieder auf.
Ja.
Entweder hast du dann einen Rahmen oder einen Stecker, der irgendwo auf der Unterseite dann ist. Das wäre eine Kompromisslösung, aber wie gesagt, dass man da Apple-like das so haben will, dass du nach außen hin nur das Display siehst, keinen Rahmen hast, keinen Knopf, kein Kabel, was zur Seite rausgeht und hinter der Wand verschwindet oder so, kann ich verstehen. Ja, rein optisch macht das mehr her, wenn du da wirklich nur das Display an der Wand hast.
Ja.
Du könntest da auch entsprechend einen Halter machen. Begrüßenswert wäre das für mich sowieso, dass du, wie gesagt, im Prinzip so eine Mini-Shelf hättest und könntest das Display abnehmen und als iPad benutzen. Das wäre eigentlich so das, was ich dann gerne wieder hätte, ja. Weil ein iPad nur an der Wand haben zur Home.
Ja, es soll ja verschiedene Halterungsmöglichkeiten geben. Wandhalterung, Tischhalterung etc. Es soll ja verschiedene Optionen geben, die dann natürlich auch als Zubehör wiederum verkauft werden. Stichwort Upselling in den Zubehörmarkt hinein, ganz klar.
Ja, nur die Frage ist halt, ist es dann wirklich Single-Use als Fernbedienung für deine Geräte, die über HomeKit gesteuert werden sollen? Oder ist es dann halt auch wieder als iPad nutzbar?
Und soll so Querschnittskompetenzen haben. FaceTime, Kommunikation soll auch mit möglich sein, aber nicht, ja, nicht ein vollwertiges ja. iPad. Ne? So habe ich das mitbekommen.
Da haben wir doch wieder das Problem der Sonos-Fernbedienung damals.
Ja, sage ich ja. Deswegen halte ich das Ganze für sehr schwierig, wenn es wirklich $500 kosten soll.
Ja. Ja.
Wenn sie es für $199 rauswerfen, ist das nochmal ein ganz anderer Punkt, wo man sagen kann, okay, ist...
Dann könnte ich wieder verstehen, wenn das so ein Ding wird, was du irgendwie fest am Platz montieren musst. Weil wenn das Ding auch nur annähernd irgendwo auf der aktuellen iPad-Hardware aufbaut, wird sich irgendeiner finden, der das Ding vielleicht jailbreakt.
Möglich, möglich. Naja, wir werden sehen, wie Apple sich das denkt. Irgendwas muss ja an diesem HomePad dran sein.
Gott, die Gerüchte. Wie lange haben wir die Gerüchte jetzt schon?
Das vermischt sich auch alles so ein bisschen mit dem HomePods und HomePads.
Ja, die Gerüchte haben ja
alles
schon
so
seit
schwimmend.
Jahren.
Ne? Also die mit dem HomePad in dieser konkreten Form sind jetzt relativ aktuell, weil sich das ja so ein bisschen von den HomePod-Gerüchten abhebt. Aber so ähnliche Gerüchte haben wir schon seit Jahren, mehr oder weniger. Ne? Aber ich bin wirklich gespannt auf die Smart-Home-Offensive. Ja, manche
also ich
Dinge.
Sehe sie, wie gesagt, noch nicht. Müssen wir mal abwarten und ich, wie gesagt, wüsste auch nicht, inwieweit das wirklich für Apple jetzt so ein Markt ist, dass man da unbedingt eigene Hardware machen muss.
Ja. Wie gesagt, die Zutaten hat Apple, um ein wirklich gutes
Ja, aber da, wie gesagt, die hätten auch die Zutaten, einen sehr guten AirPod zu bauen. Ja.
Das ist richtig.
Die haben die Zutaten, um vernünftige Displays zu bauen. Wir haben eins, ja, zwei.
Ja, zwei. Das andere kann man im Endeffekt nicht mehr ernst nehmen, weil es veraltet ist und vollkommen unrealistisch im Moment am Markt positioniert ist, ganz klar. Ja, wir haben ein Display, genau. Was ne, sehr
ja, zwei, wie, anderthalb. Bei zwei. Ja. Eins ist auch schon wieder
sind beide
überfällig,
eigentlich überfällig, genau.
Überfällig, gerade wenn du mal guckst, ja, gerade das XDR.
Das ist vollkommen überfällig vom Update-Zyklus her gesehen.
In dem Markt müsstest du für deine Pro-Nutzer da definitiv mehr machen.
Ja.
klar kannst du auch wieder sagen, ja, eine Investition in so ein Display, damit arbeiten die jetzt mal die nächsten 75 Jahre.
Wenn du dieses Produkt gleich zum Start gekauft hast, mag das sicherlich auch eine kluge Entscheidung gewesen sein. Ist ja mittlerweile 5 Jahre am Markt.
Ja, okay. Welche Alternative hast du denn, wenn du heute dir ein Apple-Display kaufen willst?
Ein Apple-Display hast du keine Alternative. Du hast das Studio-Display und das, das Pro-Display XDR. Und das Studio-Display hast du leider nur mit 27 Zoll. Kommen wir gleich auch noch zu der Wunschliste zu. und das XDR hast du halt in einer vernünftigen, zeitgemäßen Arbeitsgröße von 32 Zoll. Hm. 27 Zoll halte ich nicht mehr so ganz für zeitgemäß. Ist meine Meinung. Aber okay. Aber da sind wir schon wieder in ganz anderen Bereichen im Moment unterwegs.
Ja. Aber auch da wieder, selbst der Wettbewerb macht in diesem Segment nicht jährlich Updates, was die Displays betrifft.
Nein, der Wettbewerb ist.
Preislich ist es nach wie vor attraktiv. Es ist meiner Meinung nach nicht mehr oder hat nicht mehr so den Preis.
Du meinst das XDR-Display oder was meinst du
jetzt? Ja, das XDR. Für das, was es bietet, ist es attraktiv. Wie gesagt, nicht so überwältigend günstig wie jetzt damals, als es neu auf den Markt kam im Vergleich zum Wettbewerb. Aber es ist trotzdem noch attraktiv. Aber ob ich mir das, wenn ich so ein Display bräuchte, mir unbedingt kaufen würde?
Zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich nicht mehr. Damals,
ich weiß es nicht, weil ich habe mich ja zur Einführung damals mal ein bisschen mit der Materie beschäftigt, gerade was halt, wie gesagt, der Einsatzzweck und die Wettbewerbsgeräte dazu betrifft. Bin da allerdings jetzt auch schon wieder, wann kam es auf den Markt?
Vor 5 Jahren.
Auf jeden Fall seit der Zeit auch schon wieder raus, bei dem Thema. Ich wüsste jetzt nicht, was die letzten 2 Jahre oder im letzten Jahr an neuen Displays in dieser Richtung auf dem Markt gab.
Also ISO hat was vorgestellt in dem Bereich, aktualisierte Modelle vorgestellt und die haben halt ungefähr auf der Mitte dieser 5 Jahre aktualisiert, dass die Geräte sind wir aber in anderen Preisbereichen unterwegs, in höheren Preisbereichen als das Apple-Produkt.
Deswegen ist halt die Frage, ob der Preisvorteil in Anführungszeichen, den Apple bietet, das Display halt noch wert wäre.
Ja, es ist
aber halt, da bin ich raus aus dem Thema.
Es ist halt in manchen Bereichen mittlerweile nicht mehr so auf der Höhe der Zeit. 90 Hertz, kann man auch drüber diskutieren. Immerhin besser als 60, keine Frage, aber so ein paar Punkte sind da durchaus diskussionswürdig. Ganz klar.
Ja, vor allem, wenn man guckt, wo generell die Displaytechnik die auch im letzten Jahr gegangen ist und was wir heute zu welchen Preisen auch an OLED-Displays draußen haben, 4K und auch mit welchen, wie gesagt, 240 Hertz oder so sind da durchaus machbar, teilweise sogar schneller. Können wir nachher vielleicht drauf kommen, wenn du sagst mit deiner Wunschliste.
Ja.
Können wir uns da noch ein bisschen auslassen.
Genau, aber noch einen ganz schnellen Jahresabschlusspunkt. Lass uns noch mal die ganzen Gerüchte zum iPhone SE 4 durchgehen. Das steht ja im Frühjahr vor der Tür, das Produkt, wenn man Mark Gurman Glauben schenken mag. Und da sind ja viele Dinge, die wir auch schon im Laufe des Jahres besprochen haben. Aber 9to5Mac hat das noch mal sehr schön zusammengetragen, wie letztendlich das finale Produkt angeblich aussehen soll. Und es soll eine Kamera aus dem iPhone 15 bekommen. Es soll das erste eigene Apple 5G-Modem beinhalten. Bin ich sehr gespannt. Es soll logischerweise dann den A18-Chip haben, respektive dann auch mit 8 GB RAM für Apple Intelligence. Ein 6,1 Zoll OLED-Display. Design vom iPhone 14. Gut kennen wir, bewährtes Vorgehen von Apple, dass man da halt Design Elemente weiter recycelt. Gerade im SE wurde das ja gerne gemacht. Und der letzte Punkt, der mich so ein bisschen skeptisch stimmt: keine Dynamic Island. Und davon bin ich eigentlich ausgegangen, dass das Ding auch eine Dynamic Island bekommt, weil es ja eine Technologie ist, die Apple in der im kompletten Portfolio hat. Und wenn man bedenkt, wie lange die dieses iPhone SE ja generell am Markt lassen, wäre es doch nach meiner Meinung auch fatal, da keine Dynamic Island reinzusetzen. Aber das hat mich halt, der letzte Punkt hat mich halt sehr irritiert, ob das wirklich ohne Dynamic Island kommt, das Ganze. Naja. Und ich bin auch gespannt, wo das Produkt preislich platziert wird. Das ist auch dann immerhin noch sehr interessant zu wissen. 6,1 Zoll OLED-Display habe ich, glaube ich, vergessen. Naja, gut. Aber interessant. Jo. Und dann hat Mark Gurman noch was zum MacBook Air mit M4-Chip rausgehauen. Es soll angeblich früher kommen als gedacht. Aber genau spezifiziert hat er das nicht. Wenn man sich so die Roadmap für 2025 anschaut, an aktuellen oder an neuen Produkten oder an abgegradeten Produkten, kann man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich das erste Produkt ist, was im Frühjahr per Pressemitteilung vorgestellt wird. Soll dann folgen iPhone SE, iPad, Standard-iPad, das wäre dann das iPad der 11. Generation etc. Das wird wahrscheinlich dann so der Frühjahr sein. Und das sind die Produkte, die dann wohl im Frühjahr als erstes kommen. MacBook Air, iPhone SE, iPad der 11. Generation. So, jetzt könnte ich ja mal zu der obligatorischen Wunschliste kommen, die ich hier nicht in unseren Shownotes habe. Die habe ich in einem geheimen Dokument gespeichert, das ich dann im nächsten Jahr nochmal aufrufen werde. Und wir werden am Ende des Jahres durchgehen, welche Wünsche uns oder mir dann erfüllt worden sind von Apple.
Findest du das dann noch?
Ist in Apple-Notizen und ich vertraue auf die iCloud-Sicherheit. Deswegen habe ich es in Apple-Notizen reingehämmert. Das Wünsche an Apple 2000 für 2025 heißt das Dokument. So, als erstes Macs mit 5G. Also mobile Macs, ne? MacBooks.
Ja, so ein Running Gag, ja.
Ja, es war ja in der Gerüchteküche,
Ja, in der Gerüchteküche, ja. Wir wünschen uns das schon seit dem allerersten MacBook Air.
Ja, Wünsche darf man doch haben.
Ja, klar.
Das Zweite, was wir eben schon gerade durchgekaut haben, ich glaube, das können wir auch abkürzen, Comeback der AirPods. Hm? Ganz klar, zweiter Punkt. Das sind ja alles ganz kleine Wünsche, es ist jetzt nichts.
Ja, klar, nein.
Das Comeback vom Target Display Modes für die iMacs, also dass man die iMacs oder wir haben ja nur ein iMac, dass man das Ding wieder.
Ich wollte gerade sagen, willst du den als ein Display nutzen?
Es ist ein 4,5K, 24 Zoll Display.
Also, ja, aber 24. Du kommst garantiert da sicher auch noch zu, wie gesagt, zu den Displays, aber 24? Sorry.
Ja, ich meine, es ist ja keine Option, die Apple Geld kosten würde, das da reinzubauen. Es nee, ist eine das Software. Nicht,
da würde ich mir doch eher mal einen großen iMac wünschen.
Da kommen ja auch noch. Ja, nee, den wünsche ich mir nicht, weil ich die iMacs generell für eine aussterbende Produktkategorie halte. Ja, aber egal. Also trotzdem würde ich mir diese Option wünschen, dass das wieder kommt, weil man auch dann alte, ausgediente iMacs noch als Display nutzen kann. Wäre natürlich auch ein nachhaltiger Gedanke, nach meiner Meinung.
Neue, die du in Zukunft als alten dann noch nutzen kannst, weil die aktuellen kannst du ja nicht. Und selbst von den großen konntest du die letzten nicht.
Nein, den haben sie ja früh rausgenommen, den Target-Display-Mode. Das ist ja das Problem. Mhm. Aber ich sehe so viel alte 5K-iMacs, die da draußen rumstehen, die einfach ausgemustert worden ja, sind, die geile 5K-Panels drin haben.
Der Wunsch hilft denen ja auch nicht weiter.
Nee, nein, aber es wäre doch toll, wenn das wieder kommen würde.
Gehen wir mal davon aus, dass es nicht über ein Software-Update zu regeln wäre. Also ja, hilft leider. Es denen auch nicht weiter.
Nein. So, der nächste Punkt, SD-Cards, Card-Slots für alle Macs, also sprich für alle portablen Macs, weil es haben ja nicht alle portablen Macs SD-Karten-Slots verbaut.
Der Mini, der aktuell
auch nicht. Hat auch keins. Genau, da würde ich mir das auch.
Für alle.
Für alle, genau.
Für alle.
Weil ich sehe, wie wichtig noch SD-Karten sind in der heutigen Zeit. Und das spielt doch zumindest in meiner Bubble eine sehr wichtige Rolle. Nach wie vor.
Ja. Würde es etwas leichter machen. Klar gibt es wieder die anderen, die sagen, ja, ich nutze andere Formate und muss da sowieso einen externen Reader nehmen. Und außerdem will ich ja das Maximum an Speed irgendwo rausholen und nutze daher bla bla bla. Okay, ja, aber nach wie vor im Konsumerbereich ist die SD-Karte oder auch gerade die Micro-SD ja noch sehr verbreitet.
Ist der kleinste gemeinsame Nenner aktuell, muss man sagen. Mhm. Ja. Gut, der nächste Punkt, MagSafe QI für die Magic Maus. Da sind wir wieder bei der Magic Maus.
Ja, Mac. Wir sollen ja eh eine neue.
Ja, ja, aber da wäre das mein Wunsch, bekommen, dass das als Ladetechnologie daher reinkommt. Ja. Also MagSafe oder QI2 oder was auch immer, jedenfalls ein Wireless-Ladestandard. Und dementsprechend auch MagSafe QI für die AirTags als Ladeoption, dass man die halt dementsprechend aufladen kann und nicht mehr diese Knopfzellen da reinbauen muss. Der nächste Punkt: Radiergummifunktion für die Rückseite vom Apple Pencil Pro. Das heißt, die Rückseite vom Apple Pencil Pro ist ja mehr oder weniger mit keiner Funktion belegt. Da lassen sie viel brach liegen. Und es wäre doch sehr intuitiv, wenn sie auf dieser Rückseite exemplarisch eine Radiergummifunktion einbauen. Einfach intuitiv das Ding rumdrehen und als Radiergummi benutzen. Virtuelles Radiergummi natürlich. Ist eine kleine Funktion, die ich für sehr sinnvoll halte. Und wo wir gerade bei Pencil sind, Pencil-Support für die iPhones, zumindest für die Pro-Max-Geräte.
Alle iPads funktionieren mit einem Pencil. Oder nur noch ein Pencil.
Du meinst
Für alle
iPhones. Ja, da haben wir dieses Kompatibilitätsproblem, ja klar. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Oder das wäre auch ein Wunsch, ja. Aber wie gesagt, für die iPhones eine Kompatibilität mit dem Pencil, das jedenfalls zumindest für die Pro Max Geräte.
Ja, aber wo du SD angesprochen hast, hattest du da nochmal oder hast du auf deiner Liste noch stehen, gerade bei den mobilen Macs, mehr USB-C beziehungsweise Thunderbolt?
Ja, gut. Kann man.
Weil ich würde mir gerade bei den MacBook Airs ein bisschen mehr wünschen.
Ja, gut, da kann man drüber diskutieren, ob man, also wie gesagt, das sind ja meine persönlichen Wünsche, kann man, gibt sicherlich Leute, die noch mehr Anschlüsse brauchen, ich persönlich komme da relativ gut mit klar und ich kann es dann kompensieren mit Hubs oder anderen Dingen,
ja,
hat man unterwegs mobil, natürlich nicht immer dabei, ja.
Gerade mobil ist es halt so ein Thema und wie gesagt, bei den Pros, gerade auch dank MagSafe, sie ist jetzt vielleicht nicht so extrem, was die Menge an USB-C, also an Stecker betrifft. Wie gesagt, das, je nachdem, was für eine Rechnung du hast, die nicht alle Thunderbolt 5 oder so, anderes Thema, beziehungsweise früher in der Vergangenheit nicht alle Fullspeed waren. Ein anderes Thema, aber wie gesagt, die Menge der Anschlüsse, also weniger als 3 dürften es meiner Meinung nach nicht sein.
Mhm. Und ja, weil nicht jeder
wäre. Ein vierter wäre nice, gerade für so Edge-Cases, ja, wenn du wirklich im Field unterwegs bist, dein MagSafe vielleicht nicht dabei hast, musst aufladen und willst da hier noch ein externes Display, eine SSD und, keine Ahnung, noch ein zusätzliches Device irgendwie, da wird es schon eng. Ja, also brauchst du wieder einen Hub. Hub kannst du einstecken, nur je nachdem, was du da wieder, ja. Deswegen, wie gesagt, so einer mehr zusätzlich zum MagSafe
kann ja nie schaden, da gebe ich dir recht. Also, das ist ja auch ein Wunsch, der
aber bitte nichts anderes dafür streichen.
Nein.
Ja. Das ist ja auch wieder so die Sache. Ja. Dann lieber so.
Ja.
Aber einer mehr?
Ja, das wäre schon gut.
Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, weil andere sagen, ja, gebt uns bitte ein USB-A. Nee.
Nee,
die Zeiten sind vorbei.
Nein.
Also zumindest mal in der Mac-Welt sind die Zeiten vorbei. Da brauchst du kein USB-A mehr.
Ja.
C ist, ja, weil andere auch wieder
die
Qualität.
Wenn man es wirklich braucht, gibt es Adapterlösungen. Es ist ja nicht so, dass es gar nicht mehr funktioniert. Du kannst ja adaptieren. Ne? Das ist ja halt.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber auch da, wie gesagt, es gibt ja einige, die der Qualität des C-Steckers oder an der Qualität des C-Steckers halt meckern, ja, und da nach wie vor Vorteile sehen bei A.
Ja.
Kann man diskutieren.
Mhm.
Ich finde C jetzt als in Anführungszeichen Endlösung, weil an dem werden wir, denke ich mal, sehr, sehr, sehr lange
festhalten. Ja. Ist ja auch nichts, spricht ja auch nichts dagegen.
Genau. Sind wir, glaube ich, bei einem sehr guten Stecker angekommen für das, was er bietet. Vor allem als übergreifender Standard sind wir, glaube ich, jetzt wirklich bei einer sehr guten Lösung angekommen. Einmal was Größe betrifft, was Funktionalität betrifft. Da geht halt sehr viel mit diesem einen Stecker. Ja. Und auch wenn wir da meckern, dass nicht alles unbedingt jetzt anhand alleine der Bauform vorhanden sein muss.
Ja.
Und gerade nicht alle Kabel alles unterstützen. Da kann man drüber meckern.
Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Es geht ja nur um die Darreichungsform.
Aber,
ne?
Genau, aber ja. Da können wir, glaube ich, froh sein, dass wir da von allen vorherigen USB-Standards, Lightning, Dock-Connector, ja, dass wir da weg sind.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Da können wir echt froh sein, dass wir da jetzt einen haben. Wie gesagt, alle anderen Probleme, die das mit sich bringt.
Das ist eine andere Geschichte. Ne? Das ist eine andere Geschichte.
Genau, ja. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, wie gesagt, alleine der Stecker, da können wir echt froh sein, dass wir da jetzt mittlerweile an dem Punkt angekommen sind. Hat ein bisschen Druck auch, glaube ich, erfordert bei Apple. Aber ansonsten waren sie da eigentlich ziemlich früh mit dabei. Gerade was die Macs betrifft, ja, was oder die Mobile oder die MacBooks betrifft. Und dann auch iPads waren sie ja relativ früh mit dabei. Es zieht sich jetzt mittlerweile durch, dass wir langsam da angekommen sind, dass wir es bei allem haben. Dass wir es exklusiv haben, wie gesagt, auch nochmal so ein Thema, aber mein Gott, man muss sich nur mal an die Anfänge des iMacs zurückerinnern, ja, und USB-A, ja, wo auch viele gemeckert haben. Ja,
Wegfall der Diskettenlaufwerke, das sind alles solche Dinge, Wegfall der DVD-Laufwerke. Oder der optischen Laufwerke generell. Blu-ray haben sie komplett ignoriert bis heute, Gott sei Dank. Oder was heißt Gott sei Dank? Haben sie halt ignoriert, obwohl teilweise Blu-ray noch eine Rolle spielt im Markt, weil du erreichst natürlich Bildqualitäten, die du über Streaming so nicht erreichen kannst. Oder?
Ja, wo du es gerade angesprochen hast, mit den Standards, die sie dann gestrichen haben. Ich bin nach wie vor fest der Meinung, dass mit eins der größten Gefallen, die uns Apple hat tun können, und zwar nicht nur jetzt als Apple-Nutzer, sondern generell generell in der Technik, war, dass das iPhone nie Flash unterstützt hat.
Ja. Generell hat Apple ja kräftig daran gearbeitet, dass Flash wegfällt oder an Bedeutung verliert, ganz klar.
Generell ist dieser Nicht-Support und das, was es in letzter Konsequenz für Flash bedeutet hat, mit eins der größten Geschenke, ja, und guten Dinge, ja, auch gerade im Hinblick aufs Internet, was da rausgekommen oder was dieser Nicht-Support bedeutet hat.
Ja, das ist elementar wichtig gewesen, dass Apple das halt nicht unterstützt hat. Generell ja auch nicht. Gut, auf dem Mac konnte man das, den Flash Player installieren oder macOS ging, aber wer vernünftig gewesen ist, hat das nicht getan.
Das MacBook Air meiner Frau bringt ab und zu nochmal so ein Pop-up, es ist ein Update verfügbar.
Das,
weil die noch auf so einer uralten Version unterwegs ist.
Das spricht jetzt nicht unbedingt für das MacBook von einer Frau oder für die Aktualität des Gerätes, sagen wir es mal so.
Ja, aber du brauchst es ja auch nicht mehr. Also von daher, scheiß doch drauf.
Aber nächstes Jahr soll sich ja auch die Zeit bei dir ändern. Da datet ja dann vorab auf ein aktuelles Gerät. Genau. Ja, dann ein Lichtblick im Hause.
Genau.
Ja. Okay. Ja, ich habe noch zwei Punkte, die ich mir wünsche. Die wahrscheinlich auch alle nicht erfüllt werden. Es sind zwar alles so kleine Punkte, wenn man sich die Liste mal anschaut. Ich wünsche mir jetzt nicht den revolutionären Durchbruch hier sozusagen. Es sind ja so kleine Feinheiten und auch alles Punkte, die nach meiner Meinung auch schnell zu realisieren wären. Also ein Pencil-Support fürs iPhone, das ist Software, es ist nicht das Problem. Aber es wird nicht kommen. Und der nächste Punkt wird genauso wenig kommen, weil es ein Nischenprodukt ist, aber ein Magic Keyboard für das iPad Mini, das wäre ein Traum für mich.
Ein Magic Keyboard für das iPad Mini?
Naja, wir haben ja Magic Keyboard für die Pro-Geräte, also richtig so.
Ja,
richtig mit, ne? Aber ist ein Nischenwunsch, weil iPad Mini ist wahrscheinlich nur ein Nischenbereich für Apple. Und generell erfährt das Produkt ja jetzt nicht so viel Liebe, wie es viele gerne gehabt hätten. Ja, das wäre schön. Weil ich immer wieder merke, dass das iPad Mini immer mehr bei mir eine Rolle spielt in meinem Leben. Ja, das iPad Mini,
leider wie der iPod Touch damals auch, wird bei den Updates leider nicht so berücksichtigt, wie man es gerne wünscht. Ja, von allem anderen kriegst du gefühlt jährlich was Neues. Und das iPad Mini wird mal geupdatet. Wir hatten auch mal Jahre, in dem das iPad Mini technisch auf demselben Stand war, ja, wie die iPads.
Ja.
Es gab ein Update, da wurde das Mini berücksichtigt und hatte 1:1 die Daten wie die restliche, wie das restliche Lineup. Und dann wurde es wieder sträflich vernachlässigt, ja, bis gefühlt ja komplett vergessen, und dann kam doch mal wieder ein Update. Mhm. Da würde ich mir wünschen, dass da mehr passiert mit dem Mini. Klar, ja. Apple weiß es besser, die wissen, was sie verkaufen, in was sie da an Arbeit reinstecken müssen oder auch nicht. Aber das ist genauso wie, was ich mit dem Mac Mini angesprochen hatte, mit Preis und Upgrade, Pricing etc., ja, beziehungsweise alle RAM und SSD, würde ich mir beim iPad wünschen, dass da auch das Gerät ein bisschen mehr Liebe erfährt. Ja.
Genau.
Aber ja, Apple also, kann sich ja, wie heißt es so schön, ja, nicht um alles kümmern. Ja. Die müssen ihre Ressourcen da entsprechend einsetzen und
ja.
War das bei dir jetzt alles an Wünschen?
Nee, ich habe noch einen Wunsch, aber nochmal zu diesem Magic.
Oder geht das nur Hardware oder kommt auch noch was in Bezug auf Software?
Software bin ich relativ zufrieden, ehrlicherweise. Ja,
okay, dann mache ich das Fass auf.
Naja. Ja, aber ich habe noch einen Punkt zum Magic Keyboard. Ja. Es würde mir auch reichen, wenn ein ordentlicher Third-Party-Anbieter, ich betone ordentlich, also wie Logitech oder ZEG oder sowas, ein ordentliches Keyboard vorstellen würde für das iPad Mini. Gibt es aber nicht. Ich habe nichts gefunden. Weil ich unterscheide ja mittlerweile. Das sah auch schon mal besser aus. Natürlich muss man da Einstriche machen von der Tastengröße und so. Das ist mir schon bewusst, aber es ist immerhin besser, als gar kein Keyboard zu haben.
Nee, aber wir hatten in dem Bereich auch schon mal ein besseres Angebot als aktuell mit den Minis. Da kann ich mich noch an meine Mini-Zeiten zurückerinnern. Da gab es ein sehr gutes Angebot, gerade Third Party.
Ja, ich glaube von ZEG, die hatten, glaube ich, sowas am Start. Also ZA, Doppel G.
Habe ich hier noch was.
Ja, aber nützt ja nichts. Ist ja nicht mit dem kompatibel. Und ich nutze das iPad Mini wirklich sehr, sehr viel. Und ich unterscheide ja mittlerweile, wenn ich aus dem Haus gehe, so zwischen drei digitalen Packages sozusagen. Also das kleine Besteck, das mittlere Besteck oder das und das große Besteck, so nenne ich es immer. Ich habe da drei verschiedene Taschen, die ich verwende. Oder man könnte so auch sagen Nano, Mini und Max, um in der Apple-Sprache zu sprechen. Und das ganz kleine Besteck ist iPhone, iPad Mini, Pencil Pro, eine Powerbank und das war's. Damit komme ich so für den minimalsten Einsatz durch mein digitales Leben im Außendienst sozusagen. Und daher würde ich mir gerne noch ein Keyboard wünschen für unterwegs. Wenn man mal eine längere E-Mail beantworten muss, dann kann man das halt wunderbar mit dem Keyboard machen, in Kombination mit dem iPad. Mhm. Natürlich könnte man jetzt auch ein richtiges Magic Keyboard mitschleppen, aber das ist ja auch unpraktisch. Ich will es aufklappen, zack, bumm, fertig. Ja. So, mein letzter Wunsch. Ein Mac Studio Display mit 30 oder 32 Zoll oder ein Studio Display. Nicht so ein riesen teures Pro Display XDR, was sich kein normaler Mensch leisten will oder kann, sondern einfach nur ein abgedatetes Studio Display in einer etwas größeren Größe, 30 Zoll, 32 Zoll. Weil ich glaube, 27 Zoll, ist nicht mehr so ganz zeitgemäß.
Ja, vor allem, man muss ja heute mal gucken, die Displays haben sich ja generell in den letzten Jahren haben sich ja weiterentwickelt. Aktuell geht ja auch gerade im 4K-Display-Bereich der Trend eher zu 32 Zoll. Mhm. Ich habe ja hier das 28er noch stehen, hier Yama, das was war das? Gold? Red Eagle? Ich weiß es gar nicht mehr, sorry.
Du müsstest auch noch ein 34er irgendwo stehen haben, glaube ich. Ne?
Ist
auch noch irgendwo
das ist ja ein Ultrawide. Der 28er ist ja hier 16 zu 16:10? 9?
Ja.
Egal. Auf jeden Fall halt kein Ultrawide. Mhm. Wie gesagt, in 28 Zoll 4K, aber der Trend geht ja da eigentlich, gerade bei den IPS-Panels, ja in die 32 Zoll Ecke. Wobei jetzt auch die Preise langsam attraktiv werden für die OLED-Panels, muss ich echt sagen. Da sind wir ja auch mittlerweile 100.000 Euro für einen OLED-Gaming-Monitor in 4K. Die 2K, also die 1440p Displays sind ja mittlerweile auch irgendwo um die 500 teilweise zu bekommen. Mhm. Also sehr interessant, wenn man sich da für OLED Gaming Monitore interessiert. Da ist viel passiert die letzten Monate. Mhm. Unter anderem Samsung hat ja auch ein 4K 32 Zoll für unter 1000 mittlerweile auf dem Markt. Plus dann die ganzen Smart-Funktionen noch. Du kannst den Monitor ja quasi standalone nutzen. Mhm. Ja, Netflix gucken, ohne einen PC anhaben zu müssen.
Genau.
Auch eine nice Funktion, mhm. wenn man es haben möchte in seinem Monitor. Das ist ja die andere Frage. Mhm. Das ist ja auch so ein Thema momentan, was ich vermehrt sehe auf Threads, dass viele Leute gerne einen großen Fernseher kaufen würden aktuell, aber ohne diese ganzen Smart-Funktionen.
Ja, aber diesen Trend gibt's ja schon sehr, sehr lange, sage ich jetzt mal. Ne?
Das
jetzt
wird momentan wieder lauter.
Wird ich weiß lauter, nicht,
ob das auch gerade wieder mit den Feiertagen zusammenhängt und gerade da wieder, dass man sich vielleicht auch mal einen neuen Fernseher jetzt zu Weihnachten gönnen will. Das könnte ja das auch mit so einem Grund sein, warum das wieder ein bisschen mehr diskutiert wird. Aber gerade dieses nicht so smarte Smart-TV, beziehungsweise generell vernünftige, sehr gute Technik, gerade auch halt mit Chips, die halt nicht unbedingt jetzt so am unteren Leistungsspektrum sind, weil du willst ja auch gerade, was jetzt so Bildfeatures betrifft, schon ein bisschen Technik drin haben im Display, aber nicht unbedingt jetzt Netflix, Amazon ja, oder was auch immer. Mhm. Vor allem nicht die ganze Smart-Werbung. Ja.
Sobald ja,
das Fernseher das irgendwo mal am Netz hängt, ja, dass dir da irgendwas injected wird, ja, oder dein Nutzungsverhalten abgegriffen wird.
Das Abschnorcheln deines Nutzungsverhaltens, ja, genau.
Genau, das sind halt so Sachen, die halt viele nicht wollen, die klar. Oder die sagen, hier, ich habe mein Apple TV, bin da sehr glücklich damit, kann da alles machen, was ich will und brauche die ganze Funktion nicht, ja, wo ich auch immer sage, dann guck doch einfach, was du im Fernseher da haben willst, der muss ja nicht ans Netz. Setz deinen Port, ja, auf HDMI 1, ja, oder was auch immer, wo dein Apple TV dranhängt, ja, und werd glücklich, ja.
Ein
Fernseher muss nicht zwangsläufig, weil er WLAN hat, auch ins WLAN.
Genau. Und bei den meisten Geräten gibt es dann auch die Update-Möglichkeit, wenn man mal die Firmware updaten muss, dass man das dann per USB-Stick macht, dass man das gar nicht ins Netz reinhängen muss. Und wenn das passieren muss, naja gut, dann kann man notfalls auch das so über die dementsprechenden Router blocken, dass wirklich auch nur die Update-Funktion funktioniert. Ja, aber die sicherste Funktion ist halt updaten über einen USB-Stick und gut ist.
Aber wenn ich mir den Fernseher kaufe und der funktioniert problemlos mit meinem Apple TV von Tag 1, beziehungsweise ich gehe davon aus, der funktioniert problemlos von Tag 1, muss ich da jemals ein Firmware-Update machen?
Wenn alles so funktioniert, wie du das brauchst, ist das vollkommen okay. Na, klar.
Klar, wenn er WLAN-Funktionen unterstützt oder generell zum Beispiel auch, wie heißt es nochmal, nicht Miracast, wie heißt denn Apple? Sag mal, mein Smartphone, mein iPhone auf
AirPlay.
Auf das Apple TV. Wenn der Fernseher zum Beispiel AirPlay unterstützt oder es per Firmware-Update kommt, okay, das haue ich mir drauf. Weil die Funktion will ich ja wahrscheinlich mal im
Apple-Universum
auch nutzen. Mhm. Dann würde ich schon ein Firmware-Update machen, wenn es halt, wie gesagt, nachgereicht wird. Aber ansonsten, wenn der funktioniert und das bietet, was ich machen will, braucht er auch eigentlich kein Firmware-Update. Ja. Mhm.
So ist es. Ja, also meine Wunschliste ist soweit durch. Wahrscheinlich nichts davon erfüllt. Ja, bitte. Wahrscheinlich wird nichts davon erfüllt werden. Vielleicht das Magic Mouse laden, ja, über MagSafe, das kann sein, aber der Rest ist, glaube ich, relativ
utopisch. Wobei, das würde ich eher mal so, ich denke mal, ob wir es 25 sehen werden, ist halt
fraglich,
nochmal so ein Refresh der Displays. Ich würde mir auch einen größeren iMac wünschen, alleine schon, weil iMac eigentlich in der Vergangenheit immer ein sehr nices Produkt war und da bei Apple auch der Markt einfach da ist. Die Nachfrage ist da. Die
weiß ich nicht.
Wie gesagt, generell, ja, die Frage ist halt, ob sie den mittlerweile gekillt haben durch das Studio und durch den Mac Mini.
Also ich glaube, durch diesen neuen Mac Mini und M4 hat sich das noch mehr erledigt als je zuvor.
Ja, aber wahrscheinlich auch nur, weil es den iMac in Großen gibt.
Naja, klar, du kannst
hätte
nichts.
Hätte es die ganze Zeit durchgehend den iMac in Groß gegeben, hätten sie den Markt wahrscheinlich mit ihren Studios und Mac Minis aktuell.
Halt was nicht da ist, kannst du nicht vermissen. Das ist korrekt. Oder kannst du schon vermissen, aber du kannst es halt nicht, ja, ist nicht da, kannst nicht kaufen, fertig.
Ja. Dass jetzt Leute, wie gesagt, alternativ zum Studio oder halt auch zum Mini gegriffen haben mit einem Display ihrer Wahl. Okay. Klar, die sind halt nicht im Update-Zyklus jetzt vielleicht drin, wenn ein neuer iMac käme in groß. Die Frage ist halt nur, würden sie halt beim nächsten Upgrade nicht wieder zum iMac zurückwechseln? Das ist halt die Frage. Und ich denke, dass selbst, okay, du hast mit dem iMac 24 ein aktuelles Gerät, für jemanden, der sich das an den Counter oder so stellen will und da gerne einen Mac hätte, hat er ein Gerät. Aber du kennst das aus deiner Praxiszeit oder aus deiner oder aus deinem Beruf her ja auch. Es gibt Leute, die hatten am Counter auch einen großen iMac stehen.
Ja, klar, gibt es.
Oder nicht unbedingt am Counter, aber bei sich im Büro.
Auch ja, im Büro auf
professionell.
Jeden Fall.
Auch wenn er Overkill war, hatten sie da vielleicht einen iMac stehen. Die jetzt vielleicht da einen Mac Mini stehen haben. Möglich, aber ich weiß nicht, inwieweit da nicht auch wieder so der Bedarf oder das Verlangen da wäre, wieder auf einen iMac zu wechseln, wenn er halt da wäre, weil du halt ein All-in-One-Gerät hast. Du hast kein Display, du hast kein Mini, du hast keine externe Festplatte vielleicht da stehen. Ja, oder was anderes, was du halt oder extern anschließt, ja.
Du kannst es repräsentativer gestalten, das Ganze. Ne? Ein Kabel und das war's. Stromkabel. Tastatur über Bluetooth, Netzwerk über WLAN und gut ist.
Ja, ich denke, der Markt ist nach wie vor da.
Ja.
Er ist vielleicht nicht mehr so groß wie vorher, weil, wie gesagt, die Alternativen mit Studio und Mini einfach da sind. Plus die Windows-Unterstützung ist nicht mehr da.
Ja.
Du kannst einfach kein Bootcamp da drauf machen.
So ist es.
Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Teil, wo die Leute sagen, da kommt vielleicht der iMac für mich nicht mehr jetzt in Frage, weil ich keinen Windows da drauf nutzen kann. Weil da muss man auch sagen, es gab Leute, die haben einen iMac mit Windows einfach laufen lassen. Ja,
ja, ganz viel. Ganz, ganz viel. Ja. Auf jeden Fall. Weil er einfach sehr repräsentativ war und gut funktioniert hat, etc. Aber gut, das ist alles lange, lange her.
Gut. Ja, mein Gott, egal welchen Mac du jetzt hattest, ja, also Intel Mac mit Bootcamp, viele haben ja gesagt, das ist der bessere Windows-Rechner. Oder es ist die bessere Windows-Hardware. Ja, jetzt nicht, wie gesagt, es ist nicht die Alternative zu macOS, sondern der Mac mit Windows war die Alternative zu den ganzen anderen Geräten von anderen Herstellern, die auf dem Markt waren.
Genau.
Ja.
Ja, aber du hattest noch Software-Wünsche, hattest du gesagt.
iPadOS. Ich habe gedacht, von dir käme noch iPadOS.
Ja, ich habe es langsam aufgegeben. Ich habe es langsam. Die haben mich mürbe gemacht mit dem suboptimalen iPadOS. Zumindest für das, was ich für ein iPad Pro angedacht habe.
Ich hatte gedacht,
habe.
Das würde bei dir irgendwo auf dem Zettel noch stehen. Ja.
Und genauso wenig interessiert mich dieses iPad, was sie dieses Jahr vorgestellt haben, das Pro-Gerät. Das ist hardware-technisch super toll. Alles toll. Aber die Software bringt nichts. Also, nutzt das Gerät nicht aus.
Ja, also was bei mir definitiv nicht draufsteht, ist ein faltbares iPhone.
Ja.
Steht, wie gesagt, bei mir nicht auf dem Wunschzettel. Klar, wenn es Apple macht, okay, nice, aber das, wie gesagt, würde ich mir jetzt nicht wünschen. Eher dann nach wie vor bei mir, ich kann ja immer nur dieselbe Leier, ja, iPad. Auch nicht unbedingt MacBook, sondern wie gesagt iPad, okay, okay, aber wie gesagt, iPhone steht bei mir jetzt nicht auf dem Wunschzettel. iPadOS würde ich mir definitiv was wünschen, iPad würde ich mir auch gerne ein Hybrid wünschen.
Ja,
wie ich gesagt, meine, gibt es uns doch einfach. Ja.
Ich meine, ich habe ja auch gar nicht solche Dinge ausgesucht wie eine Soundbar von Apple etc. Das sind alles so Dinge, ich mit meiner Sonos-Geschichte alles erschlagen kann und wo ich eigentlich zufrieden bin. Für mich sind es einfach.
Wo es so viel Angebote
gibt von anderen Herstellern.
Gibt.
Genau. Also da sehe ich jetzt nicht den, für mich persönlich, den Need drin. Aber was ich ja so.
Ich würde mir auch kein Apple-Display kaufen.
Gut, da bin ich anders aufgestellt. Das ist ein Spleen von mir.
Ja, das weiß
mir.
Ich ja. Du, ja. Genau. Ja, aber wie gesagt, ja. Ich würde mir auch für meinen Mac Mini kein iPad, kein Apple-Display kaufen. Ja. Da gibt es bessere Alternativen, die auch günstiger zu haben.
Vor allen Dingen, klar, die sehen günstiger nicht so schick vor allen aus. Dingen, ja.
Ja, die sehen nicht so schick aus. Aber die bieten mir mehr fürs Geld.
Wenn du, ja gut, du musst ein bisschen differenzieren. 5K-Displays gibt es im Third-Party-Bereich schon nicht so viele, ja, wenn du 5K Gott, haben willst, sage ich jetzt mal. Ne?
Na okay, dann bist du eh wieder aufgeschmissen, ja, weil dann hast du ja wirklich nur eine Handvoll an Möglichkeiten.
LG hast angeben. Du dann verstärkt
aber
in dem Bereich.
Aber sobald du im 4K
ja, dann hast du eine große
bewegst,
Auswahl.
Hast du, ja. Hast, und zwar technisch und preislich besser aufgestellt. Klar, du gibst 1K an Pixel ab. Mhm. Aber da bin ich zu dem Kompromiss bin ich gerne bereit.
Ja, ja, klar.
Und wenn du sagst, ich brauche kein 4K, sondern ich bewege mich im 1440, also im 2K 1440 Bereich, dann hast du da so viele Möglichkeiten.
Ja, ja, du hast eine größere Auswahl, ganz klar. Aber wenn man sich die Liste so anschaut an den Wünschen oder die Wünsche, die ich da hatte, das sind ja alles nur ganz kleine Dinge, die meinen persönlichen Alltag erleichtern würden. Das sind ja keine, das sind Refinements, wie man so schön sagt.
Ja, und ne? Wie gesagt, so, gerade die AirPod gehe ich fest davon aus, dass sich Apple von dem Markt endgültig verabschiedet hat.
Ja, das kann sein. Aber so Kleinigkeiten in allen Geräten, SD-Karten-Slot, das sind Sachen, die mit einem Fingerschnips zu erledigen wären.
Ja, das ist halt nur wieder das Problem. Das wird von Apple genauso wie die anderen Anschlüsse als Upselling beziehungsweise ja, als Pro-Feature gesehen.
Obwohl der Mac Mini hatte ja mal einen SD-Kartenslot auf der Rückseite. Das ist jetzt nicht so, dass das gar nicht existiert hat, diese Geschichte.
Nein, um Gottes Willen.
Und ich möchte ja gar nicht, dass sie das Ding auf die Vorderseite bauen. Meinetwegen können sie das Ding auch wieder auf die Rückseite bauen.
Nein, ja, komm, also wenn, auf dann die Vorderseite. Ich den doch, ja. Also da, wo ja jetzt auch mittlerweile
die USB-C-Slots, USB-C-Steckplätze genau. Sind. Ja. Aber ich wäre ja kompromissbereit, besser auf der Rückseite als gar keinen zu haben. Ja, ich meine, wenn Sie schon den Einschalter oder Ausschalter auf die Unterseite bauen, dann können Sie notfalls auch den SD-Karten auf die Rückseite bauen.
Auf die Unterseite dann.
Ja, so ne, das wäre schlecht.
Micro-SD auf die Unterseite noch. Ja.
Micro-SD genauso auf die Unterseite, ja, okay. Besser als ja, auf die Oberseite, direkt, weil da wäre ein Loch drin und das staubt immer voll. Das wäre nicht gut.
Ja, die Unterseite staubt auch zu. Du hast ja, ja. Luft an, da wird die Luft angesaugt, da hast du genau dasselbe Problem. Nee, ich meinte das eben nur als Scherz wegen dem Ein- und Ausschaltknopf. Ja. Mhm. Und wie gesagt, das Steam Deck hat es ja auch auf der Unterseite. Finde ich jetzt auch nicht so prickelnd.
Ja. Ja.
Ich hoffe auch, dass der Nachfolger vom Steam Deck zwei USB-Anschlüsse kriegt und nicht nur einen. Ja, und davon einen auch gerne wegen Dock, ja, auf die Unterseite. Mhm. Aber mein Gott, andere Hersteller machen auch zwei auf die Oberseite, ja, sollen sie machen, wie sie wollen. Ja, da kann man sich auch mit arrangieren. Dann ist halt der Dock-Anschluss ja per Kabel an der Oberseite, ja, je nachdem, ja, ist nicht ja. So hässlich, aber kann man machen. Aber ich würde mir auch wünschen, dass, wie gesagt, der USB-C-Anschluss, der Micro-SD-Karten-Slot von unten weggeht.
Naja. Ah, ja. Aber gut.
Preferably an eine Stelle, wo er nicht warm wird, wie beim ersten LA, wie beim Arrow GLI, ja, der hatte ja auch so ein Überhitzungsproblem am Micro-SD-Karten-Slot. Aber das sind halt so, mein Gott, das ist, wie gesagt, das ja. Das können die machen, wie sie Lust haben, werden wir sehen. Nee, aber wie gesagt, ich hätte gedacht, iPadOS würde bei dir mit auf der
Naja, du, ich habe mich da jetzt mit zwangsläufig arrangiert, so wie es
bisschen
ist.
Bisschen eingeschränkt und
ja. Was willst du machen? Ich habe mich auf mein iPad Mini fokussiert, mein iPad Pro mit M2, das fristet sein Dasein nicht mehr so aktiv bei mir und ja, ich komme damit zurecht, ist okay. Mhm. Also ein Software-Feature, was wirklich wahrscheinlich ein sehr eingeschränkter oder sehr exotischer Wunsch ist, wenn du auf macOS mehrere Schreibtische benutzt, hast du ja die Möglichkeit, die jeweiligen Schreibtische mit individuellen Wallpapers zu versehen. Also die können unterschiedlich sein. Das möchte ich gerne auf iPadOS und iOS auch haben. Dass ich meine Screens, meine Homescreens mit unterschiedlichen Wallpapern versehen kann. Geht nicht. Warum nicht? Technisch gesehen wäre das möglich. Ist ein Wunsch von mir.
Da wäre vieles möglich.
Ja.
Aber wenn du mal guckst mit dem letzten oder mit dem aktuellen iOS 18, ne?
Mhm.
Update haben ja viele schon gemeckert, es wäre zu sehr Android.
Ja,
das würde aber das nicht besser machen.
Es ist ja eine Option. Du kannst das Gerät ja genauso belassen, wie du es kennst. Du musst ja nicht klar, diese Anpassungsmaßnahmen vornehmen. Und ja,
trotzdem wird doch gemeckert.
Solange sie mir das jetzt nicht vorschreiben, dass das so aussieht oder dass es so abgeht wie bei Android, ist doch alles okay. Ich bin ja ein Freund von Optionen. Im Gegenteil, ich hätte ja gern diese Wallpaper-Option, dass ich die Homescreens unterschiedlich gestalten kann.
Aber du hast doch schon die unterschiedlichen Icons auf den Seiten.
Ja, aber nicht die Homescreens. So ist, jeder hat da so individuelle Wünsche, also von daher.
Ja.
Naja, okay. Gut, ich würde sagen, kommen wir zum Gewinnspiel der Woche.
Meinst du?
Lass uns schon? Doch mal das letzte Gewinnspiel im Jahr 2024 gestalten. Und da haben uns.
Also stimmt, das ist ja immer das letzte. Ja, stimmt.
Das ist das letzte Gewinnspiel. Und ich würde sagen, aus meiner persönlichen Sicht, weil ich ja so ein bisschen Storage bekloppt bin, haben wir uns das Beste für den Schluss aufgehoben. Könnte man behaupten. Ich bin ja auch Fan der Marke Seagate und der Marke Lassie. Ist ja mehr oder weniger, sie gehören ja zu einem Unternehmen oder Lassie hört zu Seagate dazu. Lassie hatten wir ja auch schon als Produkt, was wir verlost haben oder Produkte, die wir verlost haben. Und natürlich, was heißt natürlich, oder gerne verlosen wir natürlich auch was von Seagate. Und da verlosen wir ein NAS-Set sozusagen. NAS-Set bestehend aus zwei Festplatten. Kein NAS-System im üblichen Sinne, sondern das, was man in das System hineinschiebt. Und das sind spezielle Festplatten. Oder besser gesagt, diese Serie, die Iron Wolf-Serie, ist dafür konzipiert, dass sie in anspruchsvolle NAS-Umgebungen eingesetzt werden. Und das sollte man auch tun. Wenn man sich ein NAS-System anschafft, sollte man auch dafür spezielle Platten kaufen, weil diese Platten sind optimiert für den 24/7-Einsatz. Diese Platten haben ganz andere Technologie, Features an Bord als die Standard-Desktop-Festplatten. Bedeutet, sie haben auch ein Health-Management-System, was die Platten permanent überwacht und wie gesagt den Laufwerkszustand überwacht. Also besser früh genug das Problem erkennen und dann früh genug eingreifen können. Und da kommt, wie gesagt, dieses Health-Management-System ins Spiel. Und sie haben RV-Sensoren eingebaut, die dafür sorgen, dass die Laufwerke erschütterungsfest oder dass die Erschütterungsfestigkeit gegeben ist und dass sie konstante Leistung ans Tageslicht oder dass sie konstante Leistung bringen. Bedeutet, das ist ganz wichtig, wenn man Systeme oder Platten in einer Umgebung einsetzt, wo ganz, ganz viele Platten in verschiedenen Laufwerksschächten eingesetzt werden. Also wenn ich jetzt so ein NAS habe mit 4, 6, 7, 8 oder naja 4, 8, 12 etc., da gibt es ja verschiedene Konfigurationen einsetzt, ist natürlich wichtig, dass die Sensoren gegensteuern und dass die Platten in einer erschütterungsfest funktionieren, erschütterungsfest laufen. Das sind alles so Dinge, die die Iron Wolf Serie an Bord hat, um optimal in einer NAS-Umgebung zu funktionieren. Außerdem ist die Iron Wolf Serie European Hardware Award Sieger im Jahr 2021 geworden im Bereich Best Hard Drive. Das kommt auch noch dazu. Also ein kleines Starter-Set für die Leute, die sich damit beschäftigen, ein NAS-System einzusetzen oder vielleicht ihr NAS-System abzugraden, verlosen wir heute zwei 4 Terabyte Iron Wolf NAS HDs. Genau. Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Das Kennwort oder das Lösungswort lautet diesmal NAS. Bitte NAS in die Betreffzeile hineinschreiben. Tja, wir bedanken uns recht herzlich bei Seagate für die Bereitstellung der Gewinnspielpreise. Tja, das war's für dieses Jahr.
Ja,
ja, genau, das letzte bist du platt. Mal. Das letzte Mal im Jahre 2024.
Ach so, okay.
Naja, die 700 machen wir ja noch voll. Ich meine, wir haben heute 661. Das ist ja eine leichte Übung. Ja.
Nee, die 1000 wollten wir doch voll machen.
Ja, aber man muss sich erstmal leichte Ziele setzen. Nee, 700.
Ja. Also, wie wir sagen, obwohl die 1000, 999 geht ja noch, aber dann wird es schwierig.
Ja, wir kriegen das hin.
Also ist generell 999 ist schon schwierig genug zu erreichen. Aber danach, wie gesagt, wir zählen ja nur dreistellig.
Tun wir das? Okay. Ja.
Bis jetzt ja, dann müsste man auf vier Stellen gehen, aber das
ist, wir zählen vierstellig.
Das stellt sich uns so ein 2K-Problem.
GC0661 steht bei mir im Dokument. What?
Nein, oder?
Doch, doch. Echt? Ja, ja.
Ja, ich habe ja so eine Nullsehschwäche.
Ja, ja. Nee, nee. Wir zählen vierstellig.
Ach so, siehst du mal.
Ich habe ja schon
drüber gesprochen
vorausschauend gearbeitet damals.
Ach so. Ja, wie gesagt, ich habe so eine Nullsehschwäche.
Mhm.
Das ist genauso wie, wenn einer sagt, hier, da kommt Null für dich raus. Höre ich auch immer schlecht. Mhm. Tatsächlich 06. Ach, okay,
dann also da
stellt sich ja das Problem erst bei 9999.
Ja, das, also bei aller Liebe, dass wir die Zahl erreichen, wenn wir diese Schlagzahl beibehalten, das ist unrealistisch. Nein. Da müssen wir das Ding vererben. Fall, ne?
Da müssen wir das Ding vererben. Das wäre dann was fürs Guinness Buch der Weltrekorde. Ja,
ja.
Weil rechne das alleine mal in Jahre um.
Nein, das müsste man vererben. Und da ich persönlich keine Kinder habe, sieht das schlecht aus. Es sei denn, man verkauft das ganze Projekt dann nochmal so kurz vor der Rente.
Nee, vererben kannst du es ja theoretisch an jeden.
Ja, an jeden, ja. Aber wer will sich das schon antun?
Genau, wer will dann den am längsten laufenden, erfolgreichen deutschen...
Ah ja, da gibt es doch...
Apple-lastigen Podcast.
Naja gut, das ist jetzt ein bisschen eingeglänzt wieder. Gut, dass du Apple-lastigen Podcast gesagt hast. Da gibt es jetzt nicht so viele Mitbewerber. Es gibt da zwar einige Mitbewerber, aber da wird der Kreis schon etwas kleiner. Ja,
ja.
So ist es. Gut, okay, jetzt haben wir uns wieder zum Schluss selbst beweihräuchert. Aber ganz zum Schluss noch eine Aussage von meiner Seite. Wir haben dieses Jahr keine Folge ausfallen lassen. Generell? Ja,
okay, ich schon.
Du schon? Ja, aber mit Hilfe von Thorsten.
Das Projekt an sich nicht, nein.
Mit Hilfe von Thorsten haben wir es dieses Jahr geschafft, keine Sendung ausfallen zu lassen.
Genau, auch da nochmal ein Gruß an Thorsten.
Genau.
Von meiner Seite aus, ja.
Ja.
Wir zwei, alle ich und Thorsten, nie zusammen zur selben Zeit am selben Fleck, beziehungsweise im selben Podcast.
Sie wurden niemals zusammen in einer gesehen. Audioaufnahme gehört. Ja.
Genau, ja.
So ist das. Ja, wer weiß. Na, nee.
Ja, nee, aber da an dieser Stelle auch nochmal Grüße an ihn. Ja, vielen Dank dafür, dass er auch mal sehr kurzfristig eingesprungen ist.
Ja.
Von daher, ja, wie gesagt, ein großes Dankeschön auch von meiner Seite aus. Generell auch an die Hörer, ja, die uns so treu jede Woche immer wieder zuhören. Ja.
Ja.
Da auch nochmal ein schönes Dankeschön, ja, und weiter so.
Mhm.
vielleicht von meiner Seite aus, und wir haben das lange nicht mehr angesprochen, eine Bewertung, ja, bei Apple unter anderem wäre auch sehr nett.
Ja.
Könnte man sich vielleicht so als gute Tat fürs nächste Jahr mal aufschreiben, was, wenn man das gerne machen möchte, uns da auch mal gerne da, wie gesagt, ein paar Sterne da lässt bei Apple. Ja, hilft uns auch enorm weiter.
Mhm. Und es kostet ja nichts. Also außer ein wenig
es kostet
Zeit.
Nix. Ja. Ich würde bitte davon abraten, irgendwie aus Jux und Dollerei, ja, weil man vielleicht gerade gut drauf ist, da irgendwie eine Ein-Stern-Bewertung.
Jetzt hast du die Hörerinnen und Hörer wieder auf eine Idee gebracht. Deswegen habe ich es mir auch abgewöhnt, eigentlich um Bewertungen zu bitten, weil viele fühlen sich dann getriggert, uns dann mit Absicht da ein Stern, ja, ist, Ei ins gesagt, Nest zu legen,
nein,
hätte ich bald
ich wollte
gesagt.
Es bei der Gelegenheit mal ansprechen, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich hier um 5-Sterne-Bewertungen betteln will oder so, um Gottes Willen.
Ja.
Das bitte nicht falsch verstehen. Wie gesagt, wer uns gerne hört, wer uns regelmäßig hört, sollte es sich mal überlegen, ob er es macht, weil, wie gesagt, es hilft uns auch weiter. Es ist bei YouTube, wie gesagt, regt sich keiner auf, wenn da einer hier please like and subscribe irgendwo erwähnt, ja,
ja.
Oder einblendet.
Mhm.
Wir machen es jetzt
ganz, ganz selten.
Selten. Und
ja.
Wie gesagt, du hast es eben schon angesprochen, gerade deswegen eigentlich gar nicht mehr, Ich wollte es jetzt kurz mal ansprechen.
Ja, und ich denke, zum Jahresende zum Jahresende kann man das ja nochmal ansprechen, da hast du recht. Ja. Und wie gesagt, es kostet ja nur ein wenig Zeit und kein Geld etc. Und
wer es nicht machen will, macht es nicht. Ja, ja. Um Gottes Willen, es wird ja keiner dazu gezwungen.
Genau.
Und lieber nicht als, aber nein.
Genau, da hast du recht. Lieber nicht, als uns ein Ei ins Nest zu legen. Das kommt dann erst Ostern und wir hatten doch gerade erst Weihnachten. Also das passt ja auch gar nicht zu Weihnachten.
Komm, hör auf, Ostern ist wieder so schnell da.
Ja, das ist bald.
Und wenn dann erstmal Ostern ist, ja, ist der Rest des Jahres eigentlich
dann auch schon wieder. Dann kommt Pfingsten, ja. Und dann ist vorbei. Alles ist vorbei. Nein, da hast du recht. Und übrigens, bei Pocket Casts kann man auch mittlerweile Bewertungen abgeben. Also Sternebewertungen abgeben, habe ich gerade, was heißt gerade, habe ich vor ein paar Wochen festgestellt, da kann man uns auch bewerten. Ich weiß nicht, wie groß der Impact von Pocket Casts in den Algorithmus ist im Allgemeinen, ob das eine Relevanz hat, aber ich sehe, dass sehr viele Hörer uns über Pocket Casts hören und deswegen, vielleicht kann man da auch nochmal draufklicken.
Nach wie vor mein Podcast-Player of Choice.
Meiner auch, ja.
Ne? Kommt auch übrigens mit allen Formen von Links,
beziehungsweise genau.
RSS-Feeds zurecht. Ja. Auch wenn man da manuell was zufügen will, sei es jetzt, weil es über Patreon oder so kommt, alles gar kein Thema.
Genau.
Kann der alles sehr gut wegstecken. Also von daher ist nach wie vor eigentlich mein Player of Choice.
Du kannst ihn über das Webinterface bedienen, du kannst
ihn. Ja, vor allem plattformübergreifend.
Plattform, Android etc.
Der Android-Client ist im Prinzip genauso gut, ja. Zumindest mal aus meiner Erfahrung aus der Vergangenheit.
Ja. Es ist ein wahnsinnig gutes Stück Software und dafür zahle ich auch gern. Du hast ja einen Lifetime-Plan sozusagen.
Ich war von Anfang an mit dabei und habe den Lifetime dann bekommen, also umgestellt haben auf das
Abo-Modell.
Von Einmalkauf auf Abo, genau.
Ja, aber das ist ein Stück Software, wo ich gerne im Jahr mein Obolus zahle, weil ich das Ding täglich benutze. Logischerweise, weil ich es plattformübergreifend benutze. Es ist ein Stück Software, was ich mir aus meinem Leben nicht mehr wegdenken kann. Und ehrlicherweise ist der Apple Podcast Player für mich eine Zumutung. Also ich werde damit nicht warm.
Generell, also jeder andere Client im Prinzip. Okay, mittlerweile teste ich nicht mehr so viel. Allerdings kommen auch so viele neuen Podcast-Clients mittlerweile gar nicht mehr raus. Zuletzt gab es, glaube ich, für Overcast mal ein Update, wo viele gemeckert haben. Der hätte einiges verschlimmbessert. Weiß ich jetzt, kann ich nicht beurteilen, ich nutze ihn schon lange nicht mehr. Und wie gesagt, sehe eigentlich auch momentan keine Veranlassung, irgendwas anderes groß zu testen, weil ich mit Podcasts eigentlich sehr zufrieden bin und da aktuell keinen Grund sehe, irgendwie zu wechseln.
Genau. Ich habe ganz früher mal Downcast benutzt, aber das ist lange her. Gut. Ja. Okay. So viel zum Thema Podcast-Player.
Übrigens von meiner Seite aus nochmal, weil wir vorhin ja auch kurz mal Amazon erwähnt hatten, auch wenn man sagt hier Evil und Online-Kauf etc. Aber aktuell gibt es im Bereich Schreibtische Angebote mit 40 Euro Rabatt.
40 Euro oder 40 Prozent?
Nee, 40 Euro. 40 Euro. Je nachdem, für was du dich interessierst. Gerade, wenn man mal guckt, hier so die Einsteigermodelle, Flexispot oder so, höhenbestellbare elektrisch, da gibt's ja auch hier den einigen Modelle mit Dual-Motors, ja, also da würde ich sowieso von abraten, von Einmotorlösungen.
Genau, ich wollte gerade sagen, generell versucht ein Gerät mit Dual-Motor zu kaufen, weil das
genau.
ist besser.
Und da gibt es mittlerweile, wie gesagt, 40 Euro. Mhm. Oder da gibt es im Moment 40 Euro, ich glaube nicht mehr so lange. Also da müsste man sich jetzt noch hören, das Podcast, wenn man im Markt ist, sollte man da mal gucken. Genauso gibt es im Bereich Monitor momentan zwei Angebote mit Rabatten. Wenn man da jetzt überlegt hier oder hat vielleicht auch hier zu Weihnachten Geldgeschenke oder so oder Gutscheine bekommen von Amazon und da überlegt, da gibt es momentan auch, wie gesagt, ein paar Rabattangebote. Ich glaube, alle jetzt bis in die erste Januarwoche noch rein oder zumindest mal bis Ende Dezember. Also müsste man da jetzt ein bisschen fix machen. Aber da gibt es einiges. Da kann man mal reingucken. Ist mir jetzt nur aufgefallen, weil wir hatten vor der Sendung kurz drüber gesprochen, mein zusammengehackter IKEA-Schreibtisch ist ja in die Brüche gegangen, da musste ich jetzt ein bisschen improvisieren und bin da momentan am Gucken und wollte eigentlich IKEA shoppen. Die haben da mittlerweile ein neues Modell im Sortiment. Allerdings ist der aktuell nur in ganz weiß lieferbar, beziehungsweise abholbar im Markt. Und da habe ich gesagt, nee, also das ist jetzt auch nicht so unbedingt jetzt meine Lösung und habe da halt mal geguckt und bin da halt über die Kategorie bei Amazon gestolpert und habe das gesehen und je nach Modell und Ausführung und was man da gerne haben möchte, können 40 Euro auch schon mal,
das ist auf jeden Fall
mal nochmal so ein Gang zum Italiener. Also
kommt drauf an. Wo man
ja klar, geht. Nicht jetzt mit der sechsköpfigen Familie.
Na, nur, zu welchem Italiener du gehst.
Das geht natürlich nicht.
Ja. Also ja, okay. Ja, also generell Thema Schreibtische ist auch so ein Rabbit Hole, wo ich tief drinne stecke und ich habe das Problem, wenn ich dann für mich persönlich die finale Lösung gefunden habe und dann unter den Strich gucke, wo die Zahlen stehen oder wo der Anschaffungswiderstand steht, dann schließe ich das Thema wieder schnell ab. Für mich.
Ja. Ja, okay, es ist ja immer die Frage, was bist du auch bereit, da nochmal einen Kompromiss einzugehen?
Ja.
Ich mache jetzt hier mal kurz ein Name-Dropping, auch wenn wir nicht gesponsert werden. Aber
Flexispot
sagt dir aber zum Beispiel ja auch was.
Die sind und ja auch schon im oberen Bereich, auch qualitativ sehr gut.
Okay, die haben ja auch die Einsteigergeräte, die E1 oder so.
Ja, ich bin da also bei G9 unterwegs gewesen.
Genau, also wie gesagt, weil da ist ja, oder ist ja eigentlich Single-Motor, würde ich jetzt
nee, nicht auf keinen Fall. Wollen.
Nein. Aber da gibt es bei Amazon momentan auch einen, das ist glaube ich der E1 Pro, der hat zwei Motoren. Das ist natürlich auch die Einsteigerklasse. Aber für den gibt es aktuell auch diese 40 Euro und ich glaube, es gibt einen Anbieter, der den für knapp über 300 anbietet, mit zwei Motoren und dann nochmal 40 runter.
Ja, das
kannst du eigentlich, also wie gesagt, für so eine Einsteigslösung oder keine Ahnung, auch als mitwachsender Tisch vielleicht für ein Schulkind, ja, das einen neuen Schreibtisch braucht. Und vielleicht die Höhenverstellung oder nicht die Belastbarkeit braucht, ja, weil ich glaube, der ist 70 oder 100 Kilo maximal. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt meinen 40 Zoll Monitor mit einem Desktop-PC in.
Ja, es ist ja nicht nur der Monitor, man stützt sich auch mal drauf ab vorne oder so.
Draufsetzen würde ich da jetzt lassen.
Genau, also von daher sollte man gucken, dass man vielleicht ein bisschen mehr Belastung hat. Aber
da hast du auch eine Platte, die aus einem Teil besteht.
Ja.
Nicht wie bei anderen günstigen Anbietern, wo du zwar ein kompaktes Paket kriegst, aber die Platte aus vier Teilen besteht. Da bin ich ja gar kein Freund von. Eine Tischplatte noch zusammen machen und dann hast du hier vielleicht die Kanten und Übergänge. Also da ist, gerade wenn du vielleicht auch hobbymäßig zeichnest oder so auf dem Tisch oder mit Lineal und Zirkel arbeitest, bin ich da nicht ein Freund von. Ohne, okay, klar, du kannst mit Unterlagen arbeiten, aber das ist halt, wie gesagt, wieder die Frage mit Kompromissen, die du alle bereit bist. Und da würde ich sagen, das sind halt so Sachen, auf die ich achten würde, halt zwei Motoren, eine Platte, halt kein Stückwerk. Größe nochmal ein anderes Thema, das treibt die Preise ja auch wieder nach oben. Müssen es jetzt 1,60 Meter sein, 1,80 Meter oder 2 Meter, ja.
Ja, es gibt ja auch die.
Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Es gibt ja auch die das Möglichkeit.
Das war so ruhig.
Ja, ich muss mal kurz.
Ich würde halt auf die Tiefe vom Tisch achten.
Die Tiefe, ja. Und
weil 60 Zentimeter, alle kleiner, alle schmäler soll es nicht sein. Oder weniger Tiefe sollte er nicht haben.
Also meine Schreibtische sind 80 so tief.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Mhm. Also alles über 70 wäre so mein Ding. 78. Also das sind ja auch so die IKEA-Maße. Ja. Also die haben ja auch nicht unbedingt Standardmaße teilweise. Aber so um die 80, nicht viel drunter, sollte er eigentlich schon liegen. Ja.
Genau. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich einfach nur ein Gestell zu kaufen und dann individuell das Ganze zu bestücken mit einer hochwertigen Platte vom Schreiner, Tischler oder Massivholz etc., muss man natürlich auch darauf achten, dass die Tragfähigkeit gegeben ist. Sind wir wieder beim Anfangsthema.
Ja.
Genau. Aber da kann man natürlich
deswegen
dann.
Deswegen bin ich da auch gerade von diesen Billigplatten da von IKEA kein Freund, weil das sind diese die sind nicht massiv.
Ja.
Die haben den Rahmen und innen drin sind die normalerweise mit dieser warmen Struktur Papier beziehungsweise Pappe. Macht die Sache leichter.
Ja, aber auch instabiler.
Okay, kommt wieder auf die Stärke drauf an, ja, auf den Rahmen oder auf die Platte, die du halt kaufst. Das Problem ist halt, sobald du da irgendwas mit arbeiten willst, sei es, du möchtest da einen Monitorhalter anbringen oder vielleicht auch irgendwo dir vielleicht mal ein Loch reinmachen, um da halt USB-Steckdosen oder so selbst zu verbauen, vergiss es.
Das ist das Problem.
Das wird nichts.
Ja, deswegen, so eine Arbeitsplatte ist doch schon entscheidend, auf jeden Fall.
Ja, und das kann halt relativ schnell, relativ teuer werden, je nach Holz, Ausführung, wie gesagt, Größe. So eine Platte kann ins Geld gehen, vor allem aber auch ins Gewicht. Und dann ist halt wieder die Frage, je größer oder je nachdem, für was du dich entscheidest, das geht ja in die Traglast vom Gestell halt mit rein.
Logisch.
Das ist wie bei der Zuladung vom Auto. Ich kann doch hier 4 Tonnen laden. Nein. Das ist das zulässige Gesamtgewicht, mein Freund.
Die Betonung auf Gesamt,
das
ist das Problem.
Das ist das Auto, das bist du mit deinen Mitfahrern und dann bleibt noch ein bisschen was für Gepäck über.
So ist es. Nein, also generell, also am Schreibtisch muss man halt konkret wissen, was will man damit anstellen, was will man mitmachen und gut ist.
Genau.
Sehr, sehr komplexes Thema. Könnte man zig Sondersendungen mit befüllen.
Ja, auf jeden Fall. Alleine jetzt die paar Minuten, die wir darüber gesprochen haben, das hat ja auch nur die Oberfläche im wahrsten Sinne des Wortes gekratzt. Ich wollte es halt nur mal ansprechen, weil es momentan die Aktion bei Amazon gibt. Wie gesagt, wer da drin ist und klar kann man sagen, je nach Anschauungspreis 40 Euro sind vielleicht jetzt nicht so viel. Aber
ja, ja, klar.
Das kann, wie gesagt, eine Pizza sein. Ja, das kann von mir aus auch, da fängt es auch schon wieder an. Ich wollte eben sagen, eine neue Maus, aber
wir wissen
ja auch, wo Mäuse liegen können, ja, vom Anschaffungswiderstand, ja, oder Tastaturen. Ja, ich habe zuletzt mal wieder geguckt. Ich wollte mir oder hatte überlegt, mir eine neue kabellose Gaming-Maus zu holen. Mit ein paar Features, die ich gerne hätte, vor allem halt entsprechend halt auch Tasten. Aber was die aktuell ausrufen, also die üblichen verdächtigen Hersteller,
Razer, Logitech,
Angebote,
ja.
Freunde, ey, was die ausrufen und vor allem teilweise, was da auch schon wieder an RGB drin steckt. Das muss doch alles so gar nicht sein.
Ja.
Und es geht günstiger, klar. Das definitiv auch wieder, da gibt es auch wieder vernünftige Alternativen. Aber Freunde, wer kam denn auf die Idee, für so eine Maus 160 Euro verlangen zu wollen?
Ist teilweise aber keine Besonderheit. Also 180, 200 Euro, da bewegen sich sehr viele
High-End-Mäuse. Ja, vor allem, wenn es dann noch ins Zubehör reingeht. Wenn du dann sagst, okay, du willst die Ladestation dazu noch haben und das und das, dann hast du ja ruckzuck die 200 Euro überschritten.
Für
eine Maus.
Ich letzte Woche auch komischerweise, obwohl ich es nicht brauche, aber mit so einer Razer Gaming Maus beschäftigt.
164 Euro ist, glaube ich, der Einstiegspreis.
Ja, irgendwie, ich habe da so ein YouTube-Video gesehen, wo das Gerät extrem als das Produkt des Jahres gehypt wurde und habe ich mir das Ding mal so zusammenkonfiguriert mit Ladestationen und allen um und dran.
Genau,
ich glaube, dann war man bei 300 Euro, ich weiß es nicht, aber Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall über 200.
Wahnsinnig. Ne?
Ja. Ja, aber, okay, aber das, wir haben in der Vergangenheit ja auch schon mal über diese ganzen RGB beziehungsweise Gamer Sachen gesprochen, sei es jetzt Tastaturen, Mäuse, Gehäuse, Mainboards etc. Sobald da irgendwo oder ROG wie gesagt ja auch mit ihrer Gaming oder mit der Strix Serie, egal ob jetzt Mainboards, Grafikkarten etc. Du hast da deine Gaming Tags drauf. Alle reden ja immer von der Apple Tags, aber du hast da in dem Bereich genauso deine Gaming Tags drauf. Warum auch immer, ja?
Ja, teilweise
einmal
auch.
Einmal RGB, wie gesagt, du kommst ja um das Thema RGB ja fast nicht mehr drumherum in dem Bereich. Plus dann halt nochmal die Tags einfach. Ja, das Zeugs kostet halt mal 5 Euro mehr. Ich weiß nicht, warum die Gamer dazu bereit sind, ja.
Teilweise auch nicht nur Gaming-Tax, sondern auch Branding-Tax. Also du zahlst das für Marken, ja, klar, ne? Razer oder Logitech etc. Und es gibt teilweise auch so Underdogs im Gaming-Bereich oder im Bereich der Eingabegeräte, die auch sehr gut sind, aber halt nicht so bekannt sind. So ist das. Okay, aber was rede ich über Gaming-Produkte? Da habe ich nun wirklich nicht so den Plan von. Ich habe das nur mal so am Rande beobachtet, weil es mich halt interessiert hat, weil mir über Weihnachten halt diese Razer-Maus da ein paar Mal irgendwie in den Algorithmus gespült worden ist und dann
ja, bin ich da hängen geblieben. Ja, es sind ja viele momentan Videos, die gerade halt von so Gamer-Content oder was heißt, ja doch, die Content-Creator, die auch in der Gaming oder hauptsächlich in der Gaming-Ecke unterwegs sind, kommt ja momentan viel zum Jahresabschluss. Mein Dream-Setup für 2025, ja, und dann hauen sie wieder alles vor die Linse, ja, was halt irgendwo mal gesponsert oder was halt auch von ihren Sponsoren dann einfach momentan so beworben werden will. Ich möchte da die, wie gesagt, die Qualität nicht absprechen. Ich bin mit meiner Razer Huntsman-Tastatur nach wie vor sehr zufrieden. Hatte mich da ja, glaube ich, auch, war das ein Podcast, wo ich das auch mal über die Switches und so gesprochen hatte? Weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist ja auch so eine TKL, eine Tankkeyless-Tastatur. Wie gesagt, bin ich sehr zufrieden. Würde ich heute noch mal das Geld dafür ausgeben? Ich weiß es nicht, ja.
Ja.
Das Zeug ist ja nicht geschenkt und die Preise kennen ja momentan auch nur eine Richtung. Die neuen Modelle werden ja immer teurer, ja. Kriege ich mittlerweile auch ein bisschen Bauchschmerzen, ja.
Das ist das Problem. Na gut.
Und wie gesagt, bei dem Preis für die Maus hat es bei mir aufgehört. Da habe ich gesagt, sorry, aber so gern du ja in diesem Chroma-Universum unterwegs wärst, aber nö.
Ja. Gut, Hobbys sind noch nie günstig gewesen oder die wenigsten Hobbys sind günstig. Das ist ja, alles was Spaß macht, kostet meistens Geld. Ich betone meistens.
Also wo wir vorhin über Monitore gesprochen haben, ich war ja echt in Versuchung, mir ein 32 Zoll 4K OLED zu kaufen. Gerade weil die Preise aktuell attraktiv sind, ja. Aber trotzdem so viel Geld für einen Monitor.
Ich schlafe dann meistens noch eine Nacht darüber und dann sieht es am nächsten Tag.
Das habe ich auch gemacht.
Am nächsten Tag schon wieder ganz anders aus.
Ich habe es zwar bei mir auf dem virtuellen Einkaufszettel stehen, aber ob ich da jemals kaufen klicke, ich weiß es nicht. Ja. Vor allem 4K will ja gerade im Gaming-Bereich auch entsprechend befeuert werden. Und wie gesagt, die OLED in 2K, also dieses WQHD, sind preislich ungefähr die Hälfte. Nicht ganz, aber bewegen sich so in der Hälfte ungefähr. Und lassen sich natürlich dann auch entsprechend günstiger befeuern. Ja. Vor allem, wenn du mal überlegst, was wahrscheinlich die neue 50er-Serie von Nvidia kosten wird. Mhm. Das war mit dem Grund, warum ich niemals mit der, okay, dran gedacht schon, mal eine 40er irgendwie für einen neuen aber nee. Die Preise, die die aufgerufen haben.
Die 50er-Serie wird ja auf der CES vorgestellt, ne?
Genau.
Ich denke mal, das Produkt wird die CES dominieren, vom News-Faktor her.
Das AMD, gehe ich mal davon aus, mit ihren neuen Mobilen, gerade mit dieser, also mit der zweiten Version jetzt mit diesem Z-Dingsbums-Chip, der ja wahrscheinlich dann, oder oder es wird ja wahrscheinlich eine Variante dieses neuen Chips dann für das nächste Steam Deck kommen. Wir erwarten ja hier gerade von ROG oder so dann die Ally 2 mit dem Chip. Plus dann halt die anderen Hersteller, MSI wird ja wahrscheinlich was Neues vorstellen. Plus dann die ganzen Kickstarter-Sachen, die von allen möglichen Herstellern wieder für sehr viel Geld kommen werden. Die Windows Handheld plus dann, ja, mal gucken, ob dann SteamOS, beziehungsweise es gibt ja dieses SteamOS-Programm von Valve für Hersteller, dass sie halt ihre Geräte dann direkt mit SteamOS ausliefern können. Da bin ich mal gespannt, was auf der CES vorgestellt wird, ob wir da was sehen werden. Also das wird, denke ich mal, für Valve und vor allem Linux Gaming könnte das ein sehr gutes nächstes Jahr werden.
Mhm. Das ist möglich, ja.
Da weil Valve, muss man ja auch mal ehrlich sagen, das ist, was es Steam betrifft, typisch subventioniertes Geschäft, was sie da machen für Konsolenhersteller. Die können froh sein für jeden Hersteller, der SteamOS von Haus aus auf ihr Gerät draufpackt.
Mhm.
Das kann eigentlich nur Umsatz plus für Valve bedeuten.
Ja.
Also von daher, ich verstehe, warum sie es machen. Microsoft muss ich halt warm anziehen.
Ja, das könnte ich mir vorstellen.
Weil je mehr SteamOS zu dem de facto Standard für PC-Hardware Mobile Gaming wird, umso schwieriger wird es für Microsoft. Du hast momentan ja sowieso alle, SteamOS ist sowieso der de facto Standard, was Digital Downloads betrifft.
Ja, meiner Meinung sind das ja auch die Pioniere.
Ja, es sind die Pioniere, die durften sich am Anfang viel, viel Kritik anhören in dem Bereich. Und hat sich trotzdem durchgesetzt, auch wenn viele Gamer meckern, ja, über Digital Only. Und sich niemals eine PS5 ohne Laufwerk kaufen würden.
Würde ich auch nicht.
Anders aus.
Ja, aber würde ich auch nicht tun, wenn ich jetzt im Markt für eine PS5 wäre, würde ich das auch nicht tun.
Ja, aber auch da wieder, die Mehrheit an Spielen wird digital verkauft. Download only. Und das ist ein Trend, der geht definitiv in diese Richtung, das wird immer weniger werden. Klar, Hardcore-Gamer, ich jetzt nicht. Ich bin würde mich allerdings auch nie als Hardcore-Gamer bezeichnen. Ich bin, was Windows, also was PC-Gaming betrifft, Digital Only.
Mhm.
Schon seit Jahren. Und würde den Schritt bei Konsole definitiv gehen, ich bin kein Konsolenspieler. Es würde wahrscheinlich anders aussehen, wenn ich die Möglichkeit hätte, hier entsprechend mit Glasfaser mir die aktuell 100 Gigabyte, ja, die ein Spiel auch gerne mal hat, entsprechend schnell runterladen zu können.
Mhm.
Das ist mit ein Grund, warum ich relativ wenig Spiele generell auch digital gekauft habe, weil die Downloadgröße einfach mittlerweile so groß geworden ist. Aktuell ist ja Alan Wake zum Beispiel im Epic Store im Angebot. Also Alan Wake 2, beziehungsweise 1 ja auch, aber du kaufst Alan Wake 2 und kriegst ja die Remastered-Version von Alan Wake 1 dann quasi geschenkt. Alan Wake 2, der Download sind 100 Gigabyte.
Okay.
Forza 5 auf dem PC, 120 oder so Gigabyte. Ich glaube Forza ist... Sind es auch 100? Ja, kann sein, über 100. Ich weiß es nicht genau. Aber die Spiele haben mittlerweile Größen erreicht, das ist...
Ja, aber das wundert dich das, so opulent wie teilweise die Spiele mittlerweile sind, das braucht natürlich Platz oder es braucht natürlich Daten, Volumen letztendlich.
Ja klar, mein Gott, Grafik, selbst komprimiert an der Menge an Spielen, die da haben, oder die mittlerweile ja gerade AAA-Studios dann entwickelt und dann auch verkauft werden. Es sollen ja auch was bieten fürs Geld. Aber trotzdem, der Spaß hört doch auf, ja. Also 100 Gigabyte. Ich sage, wenn du mal guckst, mit was die Konsolen da standardmäßig verkauft werden. Und dann hat so ein COD, also so ein Call of Duty hat dann mal über 100 Gigabyte. Und dann musst du dir schon überlegen, ja, was lösche ich dann wieder runter? Oder welche Spiele installiere? Das macht doch keinen Spaß mehr. Selbst auf meinem Gaming-PC früher, ja, ich habe ja da einiges an Terabyte drin gehabt, aber.
Ja, obwohl die NVMe-Preise sind ja auch mittlerweile relativ gesunken. Es geht ja im Moment zwar wieder hoch, aber sie waren ja mal auf einem sehr tiefen Punkt angekommen.
Aber trotzdem, gerade jetzt, und wie gesagt, ich bin ja kein Einzelfall mit meiner Internetleitung. Ja, ja. Und selbst du mit deiner Internetleitung, lad doch mal 150 Gigabyte für
das ist richtig. Runter. Ich habe ja nur 50 MB DSL, das ist ja auch nichts in Anführungsstrichen. Ja,
du lädst schon schneller als ich, aber wie gesagt, lad dir doch mal 150 runter.
Ich weiß.
Das ist ja
ich
nicht weiß. Nur die Zeit. Beziehungsweise, das ist ja, wie gesagt, nicht nur der Platz. Okay, du hast 2 Terabyte SSD, da passen ein paar Spiele in der Größenordnung drauf. Aber alleine der Zeitfaktor, wenn du das einmal runtergeladen hast.
Ich habe letzte Woche
Platz machen für ein neues Spiel. Was willst du denn löschen, wenn du weißt, dass dein Download wieder eine Woche dauert? Da wirst du doch zum Horder.
Ich habe letzte Woche was sehr, sehr Großes aus einem sehr schnell angebundenen Rechner, der im deutschen Forschungsnetz steht, runtergeladen. Das dauerte auch schon 2 Tage, bis ich das runtergeladen hatte, was ich da runterladen wollte.
Ja, und das trotz der Anbindung. Ja.
Und das, was ich vorher aber hochgeladen habe, weil ich wollte testen, ob das Backup funktioniert. Es nützt ja nichts, wenn ich da irgendwas hochlade auf einen FTP-Server. Mhm. Wo ich dann nur in der Theorie von ausgehen kann, dass es funktioniert. Das Hochladen hat ja noch länger gedauert, logischerweise. Ja.
Ja. Deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, Glasfaser zu machen oder so, optimal wäre es natürlich, du hast Up wie Down. Ja. Aber das hast du ja auch nicht in der Regel.
Ja. Ich hätte ja, wir haben ja Glasfaser quasi hier liegen, aber es wird derzeit ja nur von der deutschen Glasfaser angeboten. Und zu dem Unternehmen möchte ich nicht wechseln, weil ich habe ganz, 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 ganz viel Schlechtes davon gehört.
Wir haben ja hier. Also ich hatte es ja schon öfter mal erwähnt im Podcast und wir haben privat ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe ja hier auch Glasfaser jetzt eine Zeit lang schon liegen, wollte dieses Jahr eigentlich gerne den Anschluss machen, nur derjenige, der bei uns das macht, wie gesagt, ich habe ja hier auch nur einen Anbieter aktuell, von dem hörst du nichts.
Hm. Ja, und ich warte halt, bis die 2 Jahre rum sind. Das dürfte jetzt im Januar der Fall sein. Dann muss die Telekom oder dann darf die Telekom auch dementsprechend Glasfaser anbieten. Und sobald die Telekom hier Glasfaser anbietet, werde ich dann zur Telekom wechseln, ins also Glasfaser hinein mal, und gut ist.
Ja, ich denke mal oder ich hoffe, ja, dass es bei uns auch so der Fall sein wird, ist, dass die Sperrfrist rum ist. Oder diese Exklusivität, ja, die der Kabelleger hier oder der Glasfaserleger hier hat. Gefallen ist und andere dann anbieten, ja, bis er sich halt dann mal meldet.
Ja. Also, und ich möchte auf Biegen und Brechen von der Deutschen Telekom nicht weg. Das mag für viele wahrscheinlich sehr bizarr klingen, weil die mit der Telekom Probleme haben, aber ich werde so exzellent von der Deutschen Telekom betreut. Und sie sind nicht einmal Sponsor von diesem Podcast. Bis jetzt nicht, weil weiß, kann sich ja 25 ändern.
Klar, sie kriegen es ja auch kostenlos. Ja.
Aber ich bin da so zufrieden mit. Es ist ein exzellenter Service. Ich habe meinen festen Ansprechpartner. Ich habe die direkte Durchwahl zu einigen Technikern. Ich habe sogar von meinem Vor-Ort-Techniker, der hier durch die Gegend fährt, die Handynummer. Ist wahrscheinlich auch exotisch. Die wird wahrscheinlich auch nicht jeder bekommen. Ich habe ja Reaktionszeiten und Reparaturzeiten, da können viele von träumen. Teilweise innerhalb von 2 Stunden werden hier die Dinge geregelt, wenn auch massiv was an der Hardware kaputt ist. Und ich möchte da nicht weg. Das ist ein super Service.
Ja.
Also.
Also, wie gesagt, im Thema, wie gesagt, bei jetzt Internet und Geschwindigkeiten, es geht halt jetzt über die normale Leitung nicht schneller und du hast nur die Möglichkeit mit Glasfaser jetzt, die liegt. Wäre ich ja bereit gewesen zu wechseln.
Ja.
Nur, wie gesagt, dieser Anbieter ist anscheinend momentan so ausgelastet mit allem, dass meine Anfrage da ins Leere gelaufen ist bis jetzt.
Ja, und dann solche
Spiele. Hätte ich den Betrag gemacht, als sie gelegt haben, hätte ich wahrscheinlich von Anfang an Glasfaser gehabt. Auch mit den Startschwierigkeiten, die sie hatten, aber das mal dahingestellt. Nur jetzt, wie gesagt, nachträglich.
Ja, und dann
da die E-Mail hin und dann hörst du nichts mehr.
Und dann solche Spielchen, wo sie mir nicht hundertprozentig, also die deutsche Glasfaser, wo die deutsche Glasfaser mir nicht hundertprozentig garantieren konnte, dass die Telefonnummern übernommen werden. Da gab es dann die Aussage, das werden sie dann sehen, ob es funktioniert. Damit kann noch kein Mensch arbeiten.
Vor allem halt, wenn es geschäftlich
halt
auch noch so ein Thema ist. Mir privat ist das doch wurscht.
Ja, privat, das ist auch uninteressant. Wäre mir auch wahrscheinlich
klar, hätte ich jetzt so eine Telefon Telefonnummer wie 1234 oder so.
Das bin ich nah dran. Andere Sache. Dazu kommt ja noch, ich habe ja noch die alten ISDN-Telefonnummern übernehmen können. Das heißt, ich habe hier 10 kostenlose Telefonnummern. Von diesen 10 Telefonnummern sind 8 dreistellig und 2 vierstellig. Und man gibt doch keine dreistelligen Telefonnummern weg.
Ja, aber das wirst du nie mehr, nein, das wird.
Und wirklich auch so leichte Telefonnummern dabei, gut, die will ich jetzt hier nicht nennen, aber.
Meinst du, die Telekom könnte die intern selbst so weiterschalten oder wäre bereit dazu, wenn du Glasfaser machen würdest?
Wird übernommen, haben sie mir garantiert.
Ah, okay. Ich habe gedacht, da würden sie jetzt auch mal so einen Schnitt ziehen.
Nein. Wird übernommen. Sie können mir ja jetzt nicht eine bestehende Telefonnummer wegnehmen.
Ja, okay, im Zuge, ja, alt und so, ja.
Nee, wird übernommen.
Ja, okay, gut.
Und wenn das nicht passieren würde, dann würde ich nicht auf Glasfaser wechseln oder würde mir noch zusätzlich einen Glasfasertarif organisieren und würde den DSL-Tarif auf das Minimum herunterschrauben, was natürlich auch ein Rechenspiel ist.
Ja, das hatte ich ja am Anfang überlegt. Den Telekom-Vertrag weiterlaufen lassen und zusätzlich die Glasfaser, um halt zu gucken, wie es halt auch gerade am Anfang läuft.
Hast natürlich den Vorteil,
dass hätte ich das damals mal gemacht, ja.
Hast eine Backup-Geschichte, hast zwei Anschlüsse, was dir natürlich auch nicht viel nutzt.
Ja, gerade aus diesem Grund hatte ich das am Anfang überlegt, so zu machen. Und dann habe ich gesagt, ach nee, komm, warte mal, den Glasfaser kannst du später auf jeden Fall auch noch machen.
Aber wie gesagt, die deutsche Glasfaser, die war mir so, die hätte keine konkrete Aussagen treffen können und sagte dem Motto, das geht dann nicht. Also ich
habe ja gesagt, privat wäre es mir wurscht. Dann.
Ja, privat wäre mir das auch relativ egal, weil privat telefoniere ich zu 80% über Handy. Genau. Da ist mir das unwichtig, aber geschäftlich brauche ich da halt die Telefonnummer und die kennt auch, oder die bekannt ist
letztendlich. Ja, das ist halt das Problem, ja.
Es hat sich ja in den letzten Jahren auch geändert, dass die meisten Kunden teilweise über Handy direkt anrufen, klar. Aber es gibt auch ganz viele Kunden, die immer noch über Festnetz anrufen.
Ja, vor allem die Faxerei, ja. Erklär mal den Leuten, wie sie in ihrem Faxgerät die Nummer ändern. Gibt es bei dir noch Kunden, die faxen?
Ganz viele, ja. Ja, Handwerker. Oh, und das Kuriose ist, die Handwerker faxen digital aus ihrer Fritzbox heraus. Das heißt, sie könnten das auch, sie sind ja schon mehr oder weniger im Digitalen unterwegs, in Anführungsstrichen. Und dann kommt dieser Bruch, dieser Medienbruch, dass das dann halt über Fax reinkommt, das Ganze.
Ja, okay, also doch noch. Ja, okay, dann kann ich es ja noch mehr verstehen. Ja,
ich kann das auch. Ja, warum kann er, dann kann er gleich eine E-Mail schreiben? Was soll der Spaß?
Nee, aber dann kann ich dich auch verstehen, dass du sagst, ich bin geschäftlich auf die Nummer angewiesen. Weil erklär das mal deinen Kunden, wenn die jetzt noch am Fax hängen, dass du eine neue Telefonnummer hast. Die faxen lustig weiter und es kommt nie an.
Naja, irgendwann würde der Kollege dann anrufen. So schlau wären die dann schon, klar.
Ja, die andere Frage wäre auch noch mit Weiterleitung und Schaltung und zwar, da kannst du ja auch noch was machen, aber.
Ja, ich meine, Faxen dann, war dann mal ein großes mal, Thema, ne? Das ist
dann
halt
kauf
so.
Mal, nee, aber dann kauf mal bei der Telekom für eine Nummer, die du mit deinem neuen Anbieter nicht übernehmen kannst, den Service, dass die alte Nummer an die neue weitergeleitet wird. Die fragen dich wahrscheinlich auch, ob noch alles okay ist.
Kann man machen, geht, kann man kaufen. Es gibt, glaube ich, auch einen Service, wo du das mit inkludiert hast, je nach Vertrag, dass es sozusagen auch bei einer Nummer kostenlos ist. Ich bin aber jetzt nicht so genau tief im Thema, weil
Freunde. Nee, dann, wie gesagt, macht es definitiv mehr Sinn, die halt auch entsprechend mitzunehmen, ja.
Ja, also so viel Faxe sind es jetzt nicht mehr. Ich bekomme vielleicht in der Woche 4-5 Faxe. Ist jetzt nicht mehr der Riesen.
Ja, dann schalt die Nummer doch auf den Faxserver und dann kriegst du die per E-Mail und
ganz, ganz früher, wo wir so im Schnitt, es geht jetzt von den 90er Jahren, Ende der 90er, da haben wir einen Riesenaufwand betrieben, um dir die Faxe zu empfangen und zu versenden, da gab es ja einen eigenen Faxserver bei uns im Haus, der nur dazu da war, Faxe zu empfangen und zu versenden. Und es war günstiger, diesen Server 24/7 laufen zu lassen, als dort ein Faxgerät hinzustellen. Papier, Toner, Stromkosten, na gut, der Server hat auch Stromkosten, aber allein die Papier- und die Tonerkosten, wenn dann in der Nacht mal so 400, 500 Faxe reinkommen, weil du hast ja die ganzen Preisinformationen von den Großhändlern auch nachts bekommen. Da gab es von den Distributoren nachts dann die ganzen Preisinformationen per Fax. Da gab es ja nichts anderes.
Ja, wir hatten ja nichts.
Es gab zwar schon E-Mail, aber das war halt nicht so weit verbreitet und da hatten wir Modems und da konntest du keine dicken PDF-Dateien über versenden. Die Infrastrukturen waren ja gar nicht gegeben in dem Sinne und da lief alles über Fax, alles Relevante. Das war so.
Ja, vor allem überleg mal am Anfang E-Mail-Adressen, da hast du ja noch hier 4711-3C12 oder so gehabt,
Ja, honeyline27@gmx.de zum Beispiel.
Ja. Ja, okay, das kam ja später dann.
Ja. Nein, aber es war ja halt nichts. Und das war schon revolutionär. Wir fühlten uns wie die Großen, die Faxe dann schön auf dem Bildschirm zu haben, weiterverarbeiten zu können, noch durchsuchbar zu machen per OCR. Das war schon Luxus. Ne? So war das.
Ja.
Lang ist es her.
Kinder, na gut. Damals.
Ja. Und es hat auch funktioniert. Ob das jetzt besser war oder schlechter war, darüber kann man sogar streiten.
Ja.
Okay. In diesem Sinne. Locker die 2-Stunden-Marke überschritten.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe eben noch überlegt, sind wir eigentlich noch mal aufnehmen.
Ja, wir sind noch am Aufnehmen. Okay, also in diesem Sinne haben wir noch mal eine lange Sendung zum Jahresabschluss hingelegt. Genau. Und Glückwunsch an alle diejenigen, die bis hierhin durchgehalten haben.
Vor allem alles Gute fürs nächste Jahr.
Ja, verabschiedet haben wir uns ja schon. Wir haben auch schon Danke gesagt. Das haben wir auch schon alles getan.
Genau. Aber
zum Schluss nochmal mein persönliches Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Die Downloadzahlen sind Gott sei Dank stabil geblieben. Wir haben keine Hörer verloren. Zumindest die Statistik behauptet das so. Und wir haben jetzt auch nicht viel dazu gewonnen, aber wir haben keine Hörerinnen und Hörer verloren. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal schön. Okay. In diesem Sinne, guten Rutsch
bis
und
nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr. Bis dann.
Bis tschüss. Dann. Tschüss.